Progressive knows there are some surprisingly expensive things in life, like rugs. You know, people say a rug would really bring the room together. And sure, you don't know what that means, but it sounds important. Suddenly you're using words like jute and sisal. Then you see the price and lose it, because how can the thing you walk and spill on cost so much? So you devote your life to taking down big rug. But then you remember that switching your home and auto to Progressive could save you hundreds. So, looks like big rug is safe. For now. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Not available in all states.
Die besten Spiele des Jahres 2025 nach Wahl der GameStar-User haben eine höchst unerwartete Top 10, eine Katastrophe für Call of Duty und andere bekannte Marken sowie ein Spiel auf Platz 52 hervorgebracht, über das wir anscheinend unbedingt reden müssen. Außerdem wäre da ja noch der Umstand, dass ihr es mal wieder geschafft habt, Geralt von Riva in eine Bestenliste zu mogeln. Ich bin Micha und all das und noch viel mehr möchte ich heute besprechen mit unserer Guide-Resultatin, Ressortleiterin und Umfragemagierin Nathalie. Hallo.
Hallo.
Ebenfalls mit dabei ist der Redaktionsleiter der GameStar und Podcast-Mitgründer Dimi. Schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo, ich freue mich sehr.
Wunderbar. Wir legen direkt los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es gibt sehr viele Spiele zu besprechen. Aber damit ihr wisst, wo das Ganze herkommt, übergebe ich kurz das Wort an Nathalie. Erklär uns doch mal schnell, wie genau diese Umfrage funktioniert hat.
Genau, also diese Umfrage machen wir jedes Jahr. Früher hieß es mal die Game Stars, wo wir über Spiele in bestimmten Kategorien haben abstimmen lassen. Mittlerweile machen wir es so, dass jeder 5 Stimmen oder bis zu 5 Stimmen hat, weil es ja durchaus sein kann, dass man nur Shooter gespielt hat. Und dann sind halt die 5 Lieblingsspiele aus dem letzten Jahr nur Shooter. Und deshalb darf man sich eben frei auswählen, für welche Spiele man abstimmt. Und diesmal haben wir es auch so gemacht, dass Remakes und Remaster eine eigene Kategorie bekommen haben und DLCs ebenso. Genau, und das haben insgesamt, glaube ich, über 2000 Leute abgestimmt bei uns auf der Webseite. Und hier ist quasi jetzt die Auswertung.
Genau, die 95 besten Spiele des Jahres habe ich ausgewertet. Was ist so eine krumme Zahl? Es liegt einerseits daran, dass das Umfragetool, was wir nutzen, nur bis zu der Zahl auswertet. Danach muss man sich das händisch zusammensuchen. Und das war mir dann doch zu anstrengend. Zweitens, wenn wir weniger gemacht hätten, also eine Top 50 oder so, wäre Call of Duty nicht drin. Deswegen die Top 95. Ich würde jetzt einfach anfangen, die Top 95 der besten Spiele 2025 rückwärts durchzugehen. Soll ja spannend bleiben. Und ihr schreit einfach dazwischen, wenn euch irgendwas auffällt oder ihr irgendwas besprechen möchtet.
Jawohl.
So, wir beginnen nicht mal mit Platz 95, denn wir haben einen direkt dreigeteilten Platz 93 mit Karma the Dark World, so einem psychologischen Horrorspiel in der Ego-Perspektive, mit Baby Steps, einem dieser Sommerhits, so ein Streamer-Spiel, wo man diese Figur steuert, wo man jeden Fuß einzeln steuern muss und da lustige Verrenkungen macht. Und Achtung, das erste Spiel, was wir besprechen müssen, Date Everything. Das Spiel, in dem man alles daten kann und muss. Und ich spreche hier stellvertretend für Mary, unsere Community-Managerin, die ich heute gefragt hat, was sie fühlt, wenn sie erfährt, dass dieses Spiel nur auf Platz 93 dieser Bestenliste steht. Und sie sagt, ich zitiere das nur, ne? Ich teile keine Meinung, nur dass ich zitiere nur, die Welt soll brennen.
Ja. Ja, aber faszinierendes Spiel. Also Mary ist ja schon seit Jahren dabei, immer mal wieder, also immer obskurere Dating-Simulationen auszugraben. Also das ist ja durchaus ein Genre, in dem viel passiert. Und also Hateful Boyfriend ist ja schon mittlerweile, keine Ahnung, wie alt, 10 Jahre oder so, noch älter, wo man Tauben datet. Mhm. Aber ja, Date Everything hat auch angefangen intern als so ein, Leute, ich habe ein Spiel ausgegraben und alle dachten, ja, ha, das ist jetzt ein Joke oder so. Aber ist es gar nicht. Es ist ja wirklich in dem Sinne ernstzunehmendes Dating-Spiel, das auch wirklich von vielen, vielen Leuten sehr gerne gespielt wurde und anscheinend echt tolles Writing hat. Also ich habe selbst nicht gespielt, aber ja, es steckt auf jeden Fall deutlich mehr dahinter, als, sage ich mal so, diese jokige Catchphrase von wegen, du kannst halt deine Waschmaschine daten, vermuten lässt.
Ja.
Ich finde auch, das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen meiner Meinung nach, weil die Cozy Gaming Community wird ja immer größer, also wirklich von Jahr zu Jahr zu Jahr. Und ich persönlich, mich freut das immer. Ich bin da zwar vielleicht nicht mehr so drin, aber es ist ja mittlerweile einfach nicht mehr nur Stardew Valley oder Sims oder so, sondern es gibt tatsächlich auch Entwicklerstudios, die sagen, hey, wir sind auch Teil von dieser Cozy Community und wir machen die Spiele jetzt genau für euch. Und dann ist Ben Starr jetzt eine Tür und eine Hintertür und eine Schranktür und eine Klotür und ihr könnt ihn daten. Und das finden die Leute halt cool. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass das so mehr und mehr auch im Mainstream ankommt, weil ich komme halt auch noch aus einer Zeit, wo die Spiele, die ich gespielt habe, das sind ja nur Mädchenspiele, du bist ja kein echter Gamer. Und deshalb finde ich es immer sehr schön zu sehen, wenn solche Titel dann doch mehr Aufmerksamkeit bekommen von überall her.
Ich wusste nicht, dass das Ben Starr ist. Ben Starr aus Claire Obscure.
Ich glaube,
okay.
Spricht jetzt was falsch? Der ist halt mittlerweile überall, deshalb kann es sein, dass ich ihn mir einfach nur einbilde, aber ich bin mir sehr sicher, dass er auch dabei ist.
Okay, wer auch immer es ist, Mary hat mir vorhin erzählt, dass man ja, und allein das hat mich schon überzeugt, dieses Spiel zu spielen, dass es eine Rap-Battle gibt gegen eine Toilette und man mittlerweile Waifu-Kissen kaufen kann von der heißesten Haustür des Jahrhunderts. Also wenn das keine überzeugenden Argumente sind. Übrigens aber dann der Cozy-Punkt ist tatsächlich ein sehr wichtiger, weil es finden sich überraschend viele Cozy-Games an überraschend hohen Platzierungen auch in dieser Liste. So, das war Platz 93, ein dreigeteilter Platz 92. Wir machen weiter mit einem sechsgeteilten Platz 87. Also wir springen hier nicht in Baby-Steps, sondern in Big-Steps durch diese Liste. Und jetzt geht's schon los. Auf Platz 87 befinden sich nämlich Digimon Storytime Stranger, das neue Digimon-Spiel, SpongeBob Schwammkopf Giganten der Gezeiten, Japanese Driftmaster, AI Limit, was nichts mit dem kostenlosen ChatGPT zu tun hat, sondern das muss ich auch nachschauen, ist ein asiatisches Sci-Fi-Action-Rollenspiel, was sehr gute Bewertungen hat, auf Steam, 88% positiv. Außerdem auf Platz 87 Delta Force Black Hawk Down. Es war diese Free-to-Play-Kampagne zu Delta Force, die, also ich sag mal, dafür, dass sie ein historisches Setting behandelt, eher suboptimal war, wenn man darin mit Multiplayer-Operatoren spielt, die Heilstrahlen verschießen und sowas. Plus auf Platz 87 Call of Duty Black Ops 7. So, Dimi, was ist da passiert?
Ja, Call of Duty Black Ops 7 hat damit endlich das Niveau von SpongeBob Schwammkopf erreicht. Ja, ich meine, spiegelt ja ein Stück weit, ihr habt das ja auch in dem letzten Podcast mit Fritz hast du es ja sehr thematisiert, ne? Die ganze Call of Duty, ich weiß gar nicht, ob es der letzte war, aber die Sorgenkinder. Mhm. Call of Duty Black Ops 7 oder generell Call of Duty ist halt gerade an keinem guten Ort, muss man einfach sagen. Und das spiegelt sich auch in so einer Platzierung sehr weit hinten wieder. Ja, also ich wage mal zu behaupten, dass Battlefield weiter vorne steht. Klar, ja. Ne? Also unser Ranking repräsentiert natürlich nicht die gesamte Spielerschaft da draußen, aber es repräsentiert durchaus etwas, was in der Community auch stattfindet. Also Black Ops 7 ja, ist für viele Leute eine Enttäuschung. Ich weiß ja auch gerade bei der GameStar ist ja durchaus auch die Singleplayer-Kampagne ein Faktor, der ihnen wichtig ist, ja, den sie mit vielen Erinnerungen verbinden. Und genau da greift ja Black Ops 7 voll ins Klo. Und darüber hinaus, der Multiplayer ist halt auch irgendwo zwar sehr gut, aber im Endeffekt auch nur eine sehr inkrementelle Fortsetzung. Finde es ein bisschen schade, weil Japanese Driftmaster in meinen Augen weiter nach vorne gehört. Ja, ist ein sehr, sehr tolles Spiel, ja, mit einer schönen Japan-Open-World. Ja, eins der besseren Open-World-Spiele, die wir dieses Jahr gesehen haben.
Okay.
Ja, ja aber genau, Black Ops 7. Ja.
Ja. Japanese Driftmaster nimmt dann quasi Forza Horizon 6 vorne weg.
Ja, genau.
Ja. Ja. Sehr gut. Gerade hat sich in Echtzeit eine Veränderung ergeben bei Platz 82.
Ich habe mich schon gewundert, dass du es nicht vorher gefettet hast, Nathalie.
Ja, ich habe es übersehen. Ja.
Man muss dazu sagen, Nathalie ist nicht nur für die Guides verantwortlich bei uns und viele andere Dinge, die auf GameStar passieren, sondern auch für Horror-Spiele im Wesentlichen. Und deswegen bei Platz 82 hat sich gerade ich habe so eine Liste gemacht, wo ich einfach gesagt habe, fettet doch die Spiele, über die ihr reden möchtet. Bei den anderen kann man dann relativ schnell so drüber springen. Und da hat sich gerade eine Fettung ergeben bei einem Spiel, was diesen Platz teilt mit vier anderen. Die vier anderen, die da stehen, sind Yes, Your Grace Teil 2 Snowfall, so ein Königreich-Management-Spiel, sehr cool, kann ich nur empfehlen, macht sehr viel Spaß. Echoes of the End, dieses God of War aus Island, was aber noch sehr rough war, weil es aus Erstlingswerk, glaube ich, war von dem Studio. Ninja Gaiden 4, eine Fortsetzung, auf die leider niemand gewartet hat. Haben wir auch gesehen bei allen Videos, die wir drüber gemacht haben, bei GameStar so. Das haben leider gar nicht so viele Leute angeguckt. Schade drum, weil es richtig super ist. Und ein Spiel, für das ich wirklich zu alt bin, nämlich Kirby Air Riders auf der Nintendo Switch 2. Ich habe da die Demo ausgewählt und mir gedacht, das packe ich nicht. Es war so schnell, so viele UI-Anzeigen, so viel, was da, geht nicht mehr. Dann lieber Mario Kart. So, und das fünfte Spiel, was da steht, ist, Nathalie, Routine.
Ja, ich habe es fast übersehen. Dabei ist es, glaube ich, mit das Highlight für mich gewesen letztes Jahr. Ein Spiel, auf das wir, ich glaube, insgesamt 13 Jahre gewartet haben. Es wurde entwickelt von einem sehr, sehr, sehr kleinen Team. 3 Leute, wenn ich mich nicht irre. Und die haben das vor Ewigkeiten mal angekündigt. Und dann hat man ein bisschen was gesehen und dann war es wieder weg. Und dann hat man wieder ein bisschen was gesehen und dann war es wieder weg. Und niemand hat so richtig geglaubt daran, dass es noch irgendwann erscheint. Und dann konnte ich es letztes Jahr auf der Gamescom anspielen. Und ich so, oh mein Gott, es existiert wirklich. Und es sieht cool aus und ich bin so gespannt. Und dann kam es auch raus. Und es ist ein sehr, sehr kurzes Spiel. Leider, ich hatte echt noch super gern noch viel länger Zeit mit diesem Spiel verbracht. Es hat so ein bisschen einen VHS-Look, also es sieht aus wie so ein Retro-Videokassetten 80er Sci-Fi-Setting und man spielt eben auf einer Mondstation, hat nur so ein Gerät, mit dem man unterschiedliche Rätsel lösen kann und sich nicht so richtig wehren, also man muss vor den Gegnern eher fliehen. Es hat so ein bisschen was von Alien Isolation, aber super atmosphärisch und dieses Spiel, was es so besonders macht, ist, wie immersiv es einfach ist. Also nichts wird dir irgendwie erklärt mit irgendwelchen UI-Elementen, sondern es ist wirklich alles, was du brauchst. Alle Erklärungen, alle Tutorials, alle Hinweise auf Rätsel findest du in der Welt. Und das macht einfach so intensiv, dieses Spielerlebnis. Ich hatte so viel Spaß damit. Und auf jeden Fall, ich hoffe, dass das nächste Spiel nicht nochmal 13 Jahre auf sich warten lässt von den Entwicklern, weil ich glaube, da könnten richtig coole Ideen noch schlummern.
Es ist auch super interessant, weil Routine, darüber habe ich geschrieben, als ich Praktikant war bei der GameStar. Wir hatten damals eine Early Access-Strecke im Heft, wo Early Access so was ganz Neues war, ja. Und da haben wir so über so Spiele gesprochen, die halt da die allerersten Early Access hatten. Da war auch damals schon Project Zomboid mit drin, also ne, ist nicht, und da war auch Routine drin. Und da haben wir damals schon gedacht, boah, das sieht so geil aus und so. Und dann ist es immer wieder im völligen Nichts verschwunden. Dann kam alle paar Jahre mal so ein Trailer, dann ist es wieder verschwunden. Also dass dieses Spiel, ich finde, da sind jetzt irgendwie 3 Spiele, von denen ich nie gedacht hätte, dass die noch rauskommen. Also Routine, ein viertes Ninja Gaiden, nachdem die Serie ja wirklich ewig auch im Limbo war, und Kirby Air Riders, eine Fortsetzung zu einem Racer auf der Wii von 2000, keine Ahnung, was, 7 oder so, was ja auch ein absolutes, ich glaube auch gar nicht, dass du zu alt bist, Micha, das ist einfach so ein absolutes Techie-Spiel, wo halt, also das ist ja, wenn du Sören hat es mir auch gepitcht als das Fighting-Game der Racer, weil man da halt, also ich hab mir dann so ein Gameplay-Walkthrough angeschaut von dem Schöpfer dieses Spiels, ich habe nichts verstanden, was man da alles ziehen muss, um überhaupt Gas zu geben und wie man da Momentum und so, auch hier Momentum, FIFA, ja, wie man das überhaupt aufbaut und so. Nichts verstanden. Und da dachte ich, das ist ein Spiel, das wird wahrscheinlich 100 Leute auf der Welt richtig begeistern, aber umso schöner für die, dass es existiert. Also ist doch toll, wie vielfältig dieses Jahr auch wieder die Spiele waren.
Ja, definitiv. Um gleich Kontroversen zu schüren, Nathalie, hätte Routine weiter vorne reingehört in diese Liste?
Ja, absolut.
Ja, okay. Gut, macht daraus in den Kommentaren, was ihr möchtet. So, wir springen weiter auf Platz 80, wo 2 Spiele stehen, nämlich The Seance of Blake Manor, ein Mystery Adventure, und das neue Spiel von Dontnod, wow, Lost Records Bloom and Rage. Relativ weit hinten, aber leider auch Dontnod.
Ja,
nicht
leider
mehr
auch
so
verdient.
Angesagt, ne?
Also ja. Ganz großer Tipp, Seance of Blake Manor. Ich kann das nur empfehlen.
Hör mir auf, Seance of Blake Manor.
Es hat
ja
aber ein Zeitlimit, deshalb nicht für jeden, aber
ja,
ich liebe es
da
sehr.
Da haben wir heftigst gestritten, ja, weil Nathalie findet es mega, mega gut und es ist, glaube ich, auch ein mega gutes Spiel, aber es hat ein Zeitlimit. Spiele, Zeitlimits gehören verboten. Ja, alles, was du in diesem Spiel machst, kostet Zeit als Währung. Selbst wenn du halt in so eine Schublade reinklickst, steht da ja, kostet dich jetzt eine Minute
minus
Zeit.
Eine Minute. Und du hast halt nur ein Wochenende Zeit.
Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich bin noch nicht mal über den ersten Raum hinausgekommen, weil mein Kopf hat angefangen zu vibrieren. Das ist, ich brauche doch in meinen Videospielen nicht auch noch Zeitdruck.
Ja,
ja,
wie im echten Leben.
Käse,
ja, genau.
Nein, aber es ist wohl wirklich ein fantastisches Spiel. Leider.
Okay. Sehr gut. Ich habe noch nie davon gehört gehabt, aber jetzt habt ihr es mir verkauft. Sehr gut. Auf Platz 75 geht es weiter mit 5 Spielen, nämlich Sonic Racing Crossworlds, Tormented Souls 2, Survival Horror, Forever Skies, ein Survival Game, ne, wo man irgendwie auch in den Wolken unterwegs ist und fliegend unterwegs ist, Arena Breakout Infinite, einer der Extraction-Shooter, die nicht in der Top 10 dieser Liste sind, seid gespannt, und Deltarune, das neue Spiel von Toby Fox, dem Schöpfer von Undertale, das so eine Parallelgeschichte zu Undertale erzählt.
Und ja, Arena Breakout frisst gerade, da können wir mal in einem anderen Video drüber reden, unsere komplette Freizeit, weil mein Freundeskreis hat mich da jetzt auch reingezogen und wir streamen auch manchmal so privat. Das kann Natalie guckt da auch manchmal mit, weil wir so eine Zockgruppe sind und das ist eines der intensivsten Spiele, die ich seit langer, langer Zeit gespielt habe. Aber das würde jetzt, glaube ich, hier zu weit führen. Nur Arena Breakout lohnt sich, auf dem Schirm zu behalten.
Das ist für mich zu stressig, weil da jede Kugel nachgeladen werden muss. Man muss so gucken, so, oh, habe ich noch genug? Das kann ich nicht. Dann lieber Zeitdruck.
Jede einzelne Kugel, so Instagip-mäßig. Oh, okay. So, da machen wir lieber stressig weiter auf Platz 70 mit Little Nightmares, Co-op-Horror. Mit Keeper, dem neuen Spiel von Double Fine, wo man diesen Leuchtturm steuert. Ne? Sehr kreatives Spiel, sehr nett gemacht. Auch sehr cozy eigentlich. Cozy geht's weiter mit Der Herr der Ringe, Tales of the Shire. So Animal Crossing trifft Auenland. Vielleicht nicht ganz so gut wie Animal Crossing, aber auch ein sehr gemütliches Spiel. Wir haben auf Platz 70 The Rogue, Prince of Persia. Alles, was wir kriegen jetzt, wo es kein großes Remake von Sands of Time mehr geben wird. Ist es das Ende von Prince of Persia? Man weiß es nicht. Aber hier ist zumindest steht es noch drin in einer aktuellen Spieleliste. Ebenfalls auf diesem Platz. Und das ist verdient. Eigentlich, ehrlich gesagt, hätte es noch weiter hinten landen können. Der Football Manager 26.
Ja, was ist denn da los eigentlich? Du bist doch da ein bisschen im Thema, oder?
Ja, ich habe mich da tatsächlich ein bisschen drauf gefreut, weil ich nämlich in die Mobile-Community von Football Manager reingerutscht bin. Das ist da irgendwie Netflix-Abo mit enthalten. Und ich mag den Football-Manager, weil man da so Schwachsinnsentscheidungen immer treffen kann. Und es wird halt sehr realistisch dann simuliert, was passiert. Ich habe irgendwie einen 18-Jährigen aus der Jugend mal zum Kapitän von Bayern München gemacht. Einfach nur, um zu schauen, was passiert. Und dann ist halt der Mannschaftsrat tagt. Und dann ist dieser 18-Jährige ohne jede Spielerfahrung, ist halt Kapitän und macht die Ansagen und so. Wundervoll. Diese Mannschaft hat sich gehasst, glaube ich, gegenseitig. So, egal. Also der Football-Manager hat sehr realistische Football-Management-Spiele. Hat eine Generation übersprungen zuletzt, weil sie ursprünglich gesagt haben, der Football Manager 25, das wird eine neue Ära für diese Serie mit neuer Engine, der Unity Engine. Das haben sie aber nicht hingekriegt, deswegen ist der nie erschienen und sie haben direkt weitergemacht mit dem Football Manager 26, dann als Nachfolger der 24er Version. Das ist jetzt ihre neue Ära, aber wie es so oft ist, wenn eine neue Ära eingeläutet wird, ist es eine Enttäuschung. Weil das Interface sehr mobile-mäßig ist, also gar nicht so auf PC ausgelegt. Stört mich jetzt weniger, weil ich spiele es ja mobile. Aber tatsächlich, wenn man so ein PC spielt, ist es schon sehr auffällig, war ganz große Proteste. Sie haben Features rausgenommen, was ehrlich gesagt nicht geht, wenn man so eine neue Ära macht, weil du kannst nicht gleichzeitig, fühlt sich das dann halt wie ein Rückschritt an, wenn man keine Nationalmannschaften mehr trainieren kann, wenn man keine eigenen Clubs mehr erstellen kann. Sie haben Analyse-Tools, die wahnsinnig wichtig sind für dieses Spiel, um halt zu schauen, wie deine Mannschaft funktioniert, wie gut die Spieler sind, die du aufstellst. Analyse-Tools zum Teil rausgenommen, zumindest zum Start, zum Launch waren die nicht mehr drin oder auch vereinfacht und naja, 31% positive Steam-Reviews über alle Sprachen hinweg sprechen eine deutliche Sprache.
Das tut weh. Vielleicht kann ich dann um die Stimmung wieder, ich wollte einmal die Empfehlung aussprechen für The Rogue Prince of Persia, weil ich tatsächlich, das war ja das Spiel, wo alle gesagt haben, boah, der Artstyle war so schrecklich, als es angekündigt wurde im Early Access. Oder viele haben es gesagt, den haben sie aber auch sehr stark nochmal geändert und ich habe es durchgespielt in der Release-Fassung, mehrfach logischerweise, weil es ein Roguelite ist, aber es ist wirklich ein sehr, sehr feines Spiel geworden, also nicht nur als Fan von Prince of Persia, sondern da mischen ja auch Leute mit, die an Dead Cells unter anderem beteiligt waren und das merkt man halt sehr, das Spiel hat einen unglaublich guten Flow, hat einen tollen Soundtrack, ist nicht zu lang, ist nicht zu kurz, da kann man einfach ne, so seine sagen wir mal 7, 8, 9 Stunden mit Spaß haben, dann hat man es auch durch. Und also falls ihr mal Lust habt auf so einfach ein sehr fluffiges Action-2D-Spiel, Rogue Prince of Persia hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie Micha auch sagte, es ist ja das Einzige, was wir gerade haben, falls ihr mal wieder Bock habt auf den Prinz von Persien.
Ja, ich finde immer diesen Dualismus lustig. Für manche Spiele ist halt Platz 70 eine Katastrophe wie beim Football Manager, weil das früher auch immer weiter vorne war in unseren Listen. Ja. Für andere, für so Kleinodien, ist das ein deutsches Wort, für so nette Juwelen, wenn man sie dann da findet, ist es dann auch eine schöne kleine Empfehlung. So, wir springen weiter auf Platz 67, der dreifach belegt ist mit Tiny Bookshop, da sind wir schon wieder cozy. Unterwegs. Kleinen netten Bücherladen, den man da betreibt. Octopath Traveler Zero, ein JRPG, ein sehr gutes tatsächlich. Und EA Sports FC 26, für die Älteren unter uns. Das neue FIFA ist aber, glaube ich, nicht so ungewöhnlich, dass es bei uns relativ weit hinten steht in den Beliebtheitslisten. weil FIFA ist auch für die GameStar-Community jetzt nie so der Top-Burner gewesen, eigentlich so, ne? Ist immer früher, wenn wir die besten Sportspiele dann rausgegriffen und ausgewertet haben, dann waren es irgendwie die Plätze 60 bis 80 oder so, weil halt Sportspiele generell jetzt nicht so das Kernthema sind. Wir machen weiter mit Platz 64 und da steht Marvel Cosmic Invasion. Da habe ich mir nicht mal eine Notiz dazu geschrieben, weil ich mir dachte, Dimi kennt es bestimmt.
Das ist ein tolles Spiel, ja. Das ist ein toller 2D-Koop-Beat'em-up. Ja, das hat ja, da hat ja vor ein paar Jahren dieses Shredder's Revenge bei den Turtles, hat ja so eine kleine, also sehr, sehr kleine Beat'em-up-Renaissance losgetreten von so klassischen Arcade-Kloppern. Es gibt jetzt auch bald ein neues He-Man-Spiel. Es gab eins zum Power Rangers und das ist eben das zu den Marvel-Helden. Und das macht vor allem im Koop sehr viel Laune. Man geht da mit allen möglichen Charakteren aus dem Marvel-Universum durch 2D-Level und verkloppt alles. Und das ist im Prinzip auch alles, was es dazu zu sagen gibt. Aber auch da ist im Game Pass, falls ihr einen habt, ist es mal schnell runtergeladen. Aber kostet, glaube ich, auch normal halt nicht so viel Geld. Also falls ihr mal wieder Lust habt auf so Retro-Arcade-Kram, ist das wirklich ein cooles Spielchen.
Sehr gut. Die beiden anderen Spiele auf Platz 64 sind Strategiespiele. Nur eins davon ist ein Strategiespiel. Nämlich Broken Arrow, diese moderne Militärstrategie. Quasi das neue World in Conflict, haben wir gehofft. Hatte dann aber eine super krasse Lernkurve mit leider schlechten Tutorials. Keine Speicherfunktion in der Kampagne. Hallo? Ja, wieso? Und technische Probleme, auch im Multiplayer. Also leider nicht ganz so hoch eingestiegen, wie es war. Trotzdem ein cooles Spiel. Und ein Spiel, was ich markiert habe, als da will ich drüber sprechen. Da müssen wir aber gar nicht so viel drüber sprechen, weil es relativ schnell abgehakt, was es ist. Nämlich Of Ash and Steel ist ein Spiel wie Gothic in all seinen Aspekten. Es hat nämlich natürlich diese Gothic-Atmo, du wirst irgendwie reingeschmissen in eine Welt, wo dir jeder in die Fresse schlägt und du dir selber deinen Fortschritt erkämpfen musst. Es ist aber gleichzeitig buggy und unfertig, wie es halt Gothic auch oft war. Ne? Also dieses Spiel repräsentiert alles, was es auch an Gothic zu besprechen gibt. Aber es ist schön, dass es da ist. Ne? Mal gucken, wo das Gothic Remake nächstes Jahr landen wird in dieser Umfrage. Falls es rauskommt, jetzt dann im Jahr 2026. So, wir sind auf Platz 60, wo schon wieder ein Cozy Game steht, zusammen mit drei anderen. Also wir haben einen vierfach belegten Platz 60, nämlich Fantasy Life I, die Zeitdiebin. So ein cozy Rollenspiel, wo man eine Insel besiedelt, gemeinsam mit Freunden. Sehr nett gemacht. Simon the Sorcerer Origins, dass ich die Marke nochmal sehen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe immer noch, mein Bruder hat mir mal Simon the Sorcerer geschenkt zu Weihnachten in so einer Collector's Edition mit einem T-Shirt, was viel zu groß war. Und das habe ich immer noch im Schrank und es ist immer noch zu groß. Also ich warte immer noch auf den Moment. Hoffentlich gibt es bis dahin immer noch Simon the Sorcerer Spiele, wo ich endlich in dieses T-Shirt reinpasse. Gut, ebenfalls auf Platz 60 Master of Command, und das kann nur Alex Beck in diese Liste reingevotet haben, der Hobbygeneral, unser Kollege aus der Videoproduktion, weil der halt historische Strategie liebt über alles, und das ist ein historisches Strategiespiel im 18. Jahrhundert mit so Schützenreihen, wie damals in Total War Empire, ne, wo die sich so gegenüberstehen und auch mit so Bajonett anstürmen und so. Fantastisch, ich fand das sehr cool, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber ihr habt es auf den 60. Platz gewählt. Und auf dem 60. Platz, das muss ein Fehler in der Umfrage sein, steht ein Spiel, was nicht erschienen ist letztes Jahr, nämlich Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Also ich weiß, dass letztes Jahr ein Spiel rausgekommen ist zu Vampire the Masquerade, aber das war kein Bloodlines.
Er ist doch der Nachfolger eines der besten Rollenspiele aller Zeiten,
ja,
oder nicht?
Ja, ja. Ja, es ist ein Spiel, das zufällig so einen ähnlichen Namen trägt.
Ja, ich meine, krass, dass es überhaupt rausgekommen ist.
Ja,
ne? Also
aber
es gab
ist
ja durchaus,
auch,
ja.
Es ist auch super schnell wieder verschwunden. Also wie Michael gesagt hat, für mich war das auch so, ah ja, stimmt, das ist ja rausgekommen. Man hatte ja irgendwie im Vorfeld die ganze Zeit drüber geredet, ja, kommt's jetzt noch, wie wird's denn jetzt? Und dann war es raus und es war so, ah, okay, na gut. Und dann war es weg. Und niemand hat mehr darüber geredet.
Ja, ich meine, es ist ein bisschen schade, weil an sich, was es macht in puncto Storytelling und so, ist cool. Diese Detektivgeschichte, die du da erlebst, auch in unterschiedlichen Zeitebenen, ist auch toll vertont, muss man sagen, auf Englisch. Aber es ist halt kein Bloodlines, es ist kein Rollenspiel.
Es ist halt mehr so ein Action-Adventure. Ne?
Ja, genau, es ist ein Action-Adventure, nicht mal mit so einem Open-Hub und den furchtbarsten, belanglosesten Frechheiten der Nebenquests, die es im letzten Jahr gab, glaube ich, wo du dann Pakete ausliefern musst als uralter Vampir-Ahn. Nö. Ja, genau, also ja, irgendein Vampirspiel ist letztes Jahr rausgekommen. Platz 60 war das. Platz 59, aber wo wieder auferstandene Dinge, die nicht mehr ganz taufrisch aussehen. Platz 59, Pokémon Legenden Z-A? Z-A heißt es, glaube ich, ne?
Ja.
Ja. Also das Pokémon ist neue, das aber halt so frisch wie ein 2 Wochen altes Brot ist, hatten wir auf YouTube getitelt. Und ja, Pokémon ist, setzt halt leider technisch langsam ein bisschen Staub an, erst recht dafür, dass es auf einer neuen Konsole rausgekommen ist mit der Switch 2. Ne? So, apropos neue Konsole mit der Switch 2, da kommt auch noch gleich das nächste Opfer, möchte man fast sagen, auf Platz 56, nämlich zusammen mit Sniper Elite Resistance, dem neuen Sniper Elite, und Peak, diesem Sommerhit, wo man zu viert auf dem Buckel hochklettert, auf einem Berg. Ne? Sehr lustiges Koop-Spiel.
Neben Baby Steps mit Gehen ist es halt jetzt auch mit Klettern.
Peak. Stimmt. Ja. Genau. Ist auf Platz 56 auch Metroid Prime 4 Beyond. Ich habe mir in meine Notizen dahinter geschrieben, Selbsthilfegruppe, Opfer des Open-World-Trends, Teil 1.
Ja, mir fällt gerade auf, wenn ich die Liste so sehe, wie viele Fortsetzungen da drinstehen, mit denen ich nie gerechnet hatte. Und Metroid Prime, ich meine, es ist ja jetzt schon sehr, also wurde ja schon vor Jahren angekündigt. Wir wussten, dass es kommt. Wir wussten auch durchaus vorab, dass es auch ein paar diskutable Neuerungen geben wird. Aber dass es auch wirklich ein neues Metroid Prime gibt. Ich finde es immer, es ist ja auch kein schlechtes Spiel geworden. Ja, es ist ja das Problem bei Metroid Prime 4 ist, dass es im Prinzip 2 Spiele in einem ist oder 2 große. Es ist halt Metroid Prime, ja, also du hast diese Stärken der Serie, du bist halt Samus Aran in so einem verlassenen Planeten und erkundest halt Ruinen und so, und da hast du auch das klassische Metroid-Gameplay, das ist halt super cool, neue Fähigkeiten gewinnen, irgendwo reinkommen, wo man vorher noch nicht drin war, die Atmosphäre, der Soundtrack, alles fantastisch, und dann hat es eine der stumpfsten Open Worlds, die einzelnen Gebiete miteinander verbindet, und du wirst auch noch permanent gezwungen zu backtracken durch diese wirklich eine leere Wüste, da ist ja quasi nichts. Mit diesem Motorrad und so, was halt total bricht mit dem Flow des eigentlichen Spiels. Dadurch, dass auch, ich weiß gar nicht, ob es gar keine Schnellreise hat oder irgendwie eine eingeschränkte Schnellreise, aber das Spiel nimmt sich selbst halt das Tempo permanent raus. Ja, bei Metroidvanias leben natürlich ein Stück weit auch vom Backtracking, aber das bricht dir natürlich als Spiel oder als Entwickler dann das Genick, wenn das Backtracking wirklich im Prinzip die Leute zum Deinstallieren bringt. Ja, und dann also das ist ein Spiel, das sehr im Konflikt mit sich selbst ist, was ich überraschend finde, hätte ich bei dem Metroid Prime nicht gedacht, weil die meisten Leute sich, glaube ich, wirklich einfach nur das gewünscht haben, was ja im Spiel durchaus auch drin steckt, nämlich Metroid Prime 1, aber halt modern. Ja, aber alles in allem halt für das Launch ja der Switch 2 ein weiteres Spiel, über das viel diskutiert wird, neben Pokémon und neben einem Spiel, über das wir auch noch reden werden. Ja.
Ja. Richtig, Foreshadowing, definitiv. Wir springen weiter auf Platz 54 mit The Wandering Village, wo man so ein Dorf aufbaut auf dem Rücken von so einem riesigen Viech, keine Ahnung, was es ist, war vorher aber auch schon im Early Access. Ein Dodo.
Ein Dino. Ein Dodo wäre auch gut.
Ein riesiger Dodo. Ja, vielleicht gibt es ein Add-on irgendwann. Ja, jetzt. So, genau, The Wandering Village, Aufbau auf einem Dino, und The Precinct, was quasi ein Polizeirevier-Management-Spiel ist, mit so Top-Down-Verfolgungsjagden, wo man das Polizeiauto steuert, die aussehen wie in GTA 2.
Mhm.
Das ist cool, tatsächlich.
Ja.
Das war Platz 54. Platz 53 ist F1 25, das Racing-Game. Platz 52, und jetzt muss ich gleich die Fresse halten, ist nämlich zweigeteilt, einmal mit Roadcraft. Das ist so ein Simulator, wo man so Schwerlastfahrzeuge spielt, um Bauarbeiten zu erledigen. Es klingt viel uncooler, als es eigentlich ist. Tatsächlich. Und das zweite Spiel auf Platz 52, Nathalie, jetzt bist du dran, ist The First Berserker Kazan.
Ich glaube, ich würde das Wort erstmal abgeben an Demi, weil ich glaube, das ist sein Goatee 2025.
Ja, es ist mein Goatee 2025. Ja. First Berserker Kazan ist... Es gibt ja immer mal diese Spiele, die Klick machen auf eine Art und Weise, wie man es nicht so ganz erklären kann. Und First Berserker war das bei mir. Weil es ist natürlich auf dem Papier, es ist halt ein Souls-like, das jetzt das Genre nicht neu erfindet. Und deswegen hat es sich auch, glaube ich, schwer getan im Marketing. Und wir haben ja mit Elden Ring jetzt auch, das klassische Dark Souls hat sich ja weiterentwickelt Richtung Open World und so. Und First Berserker Kazan ist halt eher klassisch. Ja, du gehst halt durch Level. Aber mein Gott, hat dieses Spiel einen geilen Flow. Also du bist halt dieser Berserker. Und jedes Level in diesem Spiel ist der Hammer. Ja, du hast in jedem Level irgendwelche neuen Gegner, die Bossfights. Es ist halt wie in Sekiro, dass die Kämpfe unheimlich intensiv sind. Du musst halt schnell parieren. Konter lernen. Es ist auch sehr fokussiert, das ist auch durchaus eine Schwäche, aber es ist auch was Cooles. Du hast halt nur 3 Waffen zur Auswahl und die musst du dafür aber richtig meistern. Und du bist halt dieser Berserker, der halt irgendwie eigentlich der gechillteste Typ von allen im Spiel ist, weil er immer voll ruhig bleibt und der eigentlich einfach nur eine Schneise der Verwüstung durch dieses mittelalterliche Königreich zieht. Und warum du auch an Nathalie gedacht hast, ist, weil ich Nathalie so viel davon erzählt habe, dass sie es auch ausprobiert hat. Und deswegen, als wir quasi die Liste jetzt gesehen haben und da war keine Gefettung, haben wir beide gesagt, nee, Kazan, das muss gefettet werden. Das ist wirklich ein absoluter Geheimtipp für Souls-Fans. Ich habe auch meinem besten Freund geschenkt, der hat es auch in einem Rutsch durchgespielt. Also es war eines dieser Spiele, dass ich einfach quasi nonstop durchgespielt habe und danach erst gemerkt habe, boah krass, du hast gerade irgendwie 40 Stunden da reingesteckt.
Okay.
Wo ist die Zeit hin? Also lustigerweise ähnlich wie das, was Armored Core 6, ich glaube ein Jahr davor mit mir gemacht hat. Also falls ihr ein schweres, intensives Action-Spiel wollt, ohne sehr viel Rollenspiel-Ballast wie vielleicht bei einem Elden Ring oder so, dann ist First Berserker Kazan wirklich ein rundum rundes Spiel, abgeschlossen, kein Servicekram, fokussiert. Ist geil. Ist Hammer.
Und du hast das Highlight vergessen. Es gibt
ja natürlich
so,
die kleinen Krugmännchen.
Ja, es gibt so kleine Krugmännchen, die stehen oder liegen überall in der Welt rum und die muss man sammeln und dann dancen die so. Und die sind fantastisch.
Das war mein Opener für meinen Pitch gegenüber
ja,
Nathalie.
Das hat mich gekriegt.
Ey, also Krugmännchen sind angesagt seit Elden Ring.
Ja.
Möchte ich sagen, ne? Also kein Spiel mehr, kein Souls-like mehr ohne Krugmännchen. Das ist gesetzt. Okay, cool. Hatte ich nie auf dem Schirm. Habe ich einmal kurz angespielt letztes Jahr auf der Cactus auf so einem 3D-Monitor von Samsung, was sehr eindrucksvoll war. Aber ich auch dafür bin ich zu alt, glaube ich, inzwischen. Mich regt es zu viel. Ich kann nicht mehr scheitern in Spielen. Ich brauche jetzt.
Aber das
Erfolg.
Macht das Spiel wirklich gut. Also man scheitert so viel, aber es kriegt dich halt immer wieder. Du denkst ja, komm, noch einmal. Okay, jetzt das letzte Mal, bevor ich um 3 Uhr nachts ins Bett gehe. Ich versuche jetzt noch ein letztes Mal. Und dann hast du es und dann fühlst du dich super.
Ja, ja. So ist mein Leben schon. Gut. Sehr schön. Wir machen weiter. Wir sind in den Top 50 angelangt. Wir machen weiter mit einem doppelbelegten Platz 50 mit 2 alten Namen, von denen man lange Zeit auch nicht geglaubt hätte, die nochmal lesen zu dürfen. Nämlich Terminator 2D No Fate, so ein Pixel-Side-Scroller mit dem Terminator und Commandos Origins, der neue Serienteil der Echtzeit-Taktik-Serie aus der Zeit der Dinosaurier. Also nicht inhaltlich ist es der Zweite Weltkrieg, aber Commandos ist auch schon ganz schön alt, ne, aus den frühen 2000ern.
Ist auch entsprechend tatsächlich, ich habe es ja getestet, ist ein gutes Spiel, aber es ist eins, den man dieser Altbackenheit auch irgendwo verzeihen muss, um damit Spaß zu haben.
Ja. Ja, es hat auch klar verloren, muss man sagen, hier in einem Fernduell mit einem anderen Echtzeit-Taktik-Spiel, zu dem wir noch kommen werden. Vorerst machen wir weiter mit Platz 48. Da steht nämlich neben Deep Rock Galactic Survivor, also quasi Deep Rock Galactic trifft Vampire Survivors. Das ist so ein Autoshooter irgendwie. South of Midnight, das Spiel, für das der Game Pass erfunden wurde. Also für Spiele wie dieses wurde der Game Pass erfunden, weil es ein sehr, auch vom Artstyle her, mit dieser Stop-Motion-Animation, mit diesem Southern Gothic Mystery-Szenario in den Sümpfen des US-amerikanischen Südens. Es ist alles nicht massentauglich eigentlich, aber es ist so ein schön gemachtes Spiel, dass dank Game Pass innerhalb der ersten 3 Wochen 1 Million Spielerinnen und Spieler hatte, sagt Microsoft. Also tatsächlich, ich glaube, das ist halt an sich kein Verkaufserfolg, aber für den Teil von so einem Abo-Angebot super, weil es auch so eine emotionale und gefühlvolle Story erzählt. Selbst Fritz wurde davon zu Gefühlen angeregt. Und Fritz hat oft heftige Gefühle, aber eher wütende.
Ich war auf der DEFCON dieses Jahr der Sound Director von dem Spiel hat dann einen Vortrag gehalten über Sound Management und so in Spielen. Das war auch sehr faszinierend zu sehen. Also falls ihr es mal spielt, und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, achtet mal drauf, wie sehr der Soundtrack in diesem Spiel reagiert auf euch und wo ihr gerade seid. Weil das ist, obwohl es ja theoretisch Player Agency, ihr entscheidet, wann ihr wo sein wollt oder so, aber der Soundtrack ist so darauf abgestimmt, dass die emotionalsten Momente für alle Leute am gleichen Zeitpunkt passieren. Und das ist, finde ich, also generell was mich unglaublich fasziniert, wie Soundtracks in Videospielen. Es gibt ja quasi das Komponieren von Soundtracks, aber dann ja auch das, wie baust du das ein in ein nonlineares, interaktives Medium, so dass es funktioniert auf die Art und Weise, wie du es willst. Und das ist ein wunderbar faszinierendes Beispiel dafür. Könnt ihr euch auch auf Spotify anhören übrigens, den Soundtrack. Der ist fantastisch, von vorn bis hinten.
Ja. Gameplay-mäßig eigentlich gar nicht so originell, South of Midnight, aber das, diese Atmosphäre ist einfach toll. So, das war Platz 48. Wir machen weiter mit Platz 47. Da steht Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, der neue Yakuza-Ableger. Auf der 46 geht es weiter mit Grounded 2. Kleine Leute im Koop, Teil 2 von Obsidian. Obsidian wird nochmal auftauchen in dieser Liste, sehr viel weiter vorne. Wir haben auf Platz 44 drei Spiele, die jetzt folgen. Nee, zwei Spiele, jetzt verliere ich selber schon meinen Überblick. Nämlich einmal Helles Ass, so ein Third-Person, naja, Weltenerkundungsspiel, kann man sagen, in so einer Mystery-Welt, wo du alles selber rausfinden musst, bis dahin, wie das Inventar funktioniert. Also plus alles ergründen. Es ist so eine zerstörte Welt, wo irgendwie zwei Fraktionen gegeneinander kämpfen oder gekämpft haben. Fast alle sind eh schon dahingeschieden. Die paar NPCs, die noch leben, muss da erstmal überlegen, was wollen die überhaupt von mir? Ein bisschen. Aber sehr cool gemacht für Leute, die sich gerne in so fremde Welten reinwerfen, um die zu ergründen, so ein bisschen und rauszufinden, was da eigentlich passiert ist und worum es da geht. Und das zweite Spiel ist ein tatsächlich wichtiges, ist The Darkest Files auf Platz 44, wo man nach dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube in den 1950er Jahren, NS-Verbrecher ausfindig machen und vor Gericht bringen muss. Wir machen weiter auf der 43 mit einem Überraschungsspiel letztes Jahr, das ja tatsächlich auch gar nicht mehr so neu ist, in China schon vor einiger Zeit erschienen, letztes Jahr dann auch in den Westen gekommen, Where Winds Meet.
With Progressive's Name Your Price Tool, you can choose the best coverage option for you. Because you know you. Like, you know you can't cook. You're not one of those people who say that they can, but when people come over for dinner, they find out the hard way you can't. You can't even microwave popcorn, and that's literally just one button. Plus, measuring and patience are huge parts of cooking, and that's just not you. Only you know you. So get coverage options within your budget with Progressive's Name Your Price Tool. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Yeah.
Da bleibt euch die Spucke weg.
Ich musste mich dazu zwingen, damit aufzuhören.
Wirklich?
Ja, weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut.
Oh.
Es ist ja ein Free-to-Play-Spiel. Und es ist im Kern eigentlich ein ziemlich cooles Action-Adventure. Also du hast einen Charakter, den du da spielst. Und das Besondere an diesem Spiel ist einfach, dass alle diese Kämpfe, die haben halt mit Kung-Fu zu tun und sind so super durchchoreografiert. Und es sieht einfach mega aus. Vor allem, wenn du dann irgendwie noch Magie draufpackst oder so oder coole Waffen hast, dann hast du plötzlich so einen Sonnenschirm, mit dem du dann kämpfen kannst oder ein Fächer oder was weiß ich nicht was. Also es sieht wirklich fantastisch aus. Aber Free-to-Play muss sich ja irgendwie finanzieren und das machen sie halt mit sehr, sehr aggressiven und sehr vielen unterschiedlichen Shops und Währungen und Belohnungen und hier limitiert und da limitiert. Und ich habe halt gemerkt, ich habe das gespielt und mich kriegt man halt mit so, hier guck mal, ein hübsches Kleidchen. Ich so, und dann, ja, das gibt's nur zwei Tage. So, oh, okay, tell me more. Und dann musst du dich halt jeden Tag einloggen, um diese Belohnungen zu bekommen. Und du hast dann nicht alle Währungen, wie es so üblich ist, nicht alle Währungen kannst du in-game verdienen, sondern musst für einige dann halt auch zahlen. Und dann gibt's einen Battle Pass und dann kannst du den großen Battle Pass aber auch bezahlen aus eigener Tasche. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich krieg da richtig FOMO. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich einen Tag nicht spiele, verpasse ich super viel. Ich verpasse meine Chance irgendwie auf coole Ziehungen. Diese ganzen Deadlines, die da so runterticken, bis diese Battle Passes auslaufen, das hat mir einfach irgendwann auf lange Sicht nicht gut getan. Ich glaube, man kann das sehr gut ausblenden. Also es ist jetzt nicht so, dass dir das Spiel das die ganze Zeit so ins Gesicht drückt, wenn du spielst. So, ach übrigens, hast du schon den Shop gesehen? Sondern man kann es, glaube ich, auch einfach in Ruhe lassen. Aber sobald man halt das irgendwie Menü öffnet und sieht, dass da so diese gelben Punkte oder was das war, die anzeigen, dass es irgendwie was Neues gibt irgendwo. Sobald die halt aufploppen, muss ich danach gucken und dann habe ich das wieder im Kopf. Also für mich hat es dann auf lange Sicht nicht funktioniert, obwohl ich das am Anfang wirklich sehr, sehr gerne gespielt habe. Also ich fand es auch sehr cool, diese Welt zu erkunden. Es ist ja eine Open World und die ist so wunderschön und du hast überall Sachen, die du entdecken kannst. Also dann gehst du da zu einem See und dann kannst du da runtertauchen und plötzlich ist da ein Tempel und auf der anderen Seite ist da irgendwie so ein Schattenspiel, so diese mit so ausgeschnittenen Figürchen, wo dann plötzlich ein Bosskampf draußen steht und so. Also wirklich tolle Ideen auch, aber wie gesagt, hat für mich einfach auf lange Sicht nicht funktioniert.
Ist aber durchaus ein wichtiger Punkt, weil ich finde, wir sehen ja jetzt, dass immer mehr auch Spiele aus dem chinesischen Markt halt, ne, also wir haben letztes Jahr hatten wir ein Marvel Rivals, wir haben eine Arena Breakout Infinite, wir haben das, wir haben Delta Force und so und was, das sind ja alles tolle Spiele, aber in Sachen Monetarisierung sind die schon echt, also die nehmen alle Lektionen des Marktes und frisieren das auf eine Art und Weise, die durchaus ihresgleichen sucht, was so diese, sag ich mal, Präzision an FOMO, an Fear of Missing Out und so weiter angeht, also auch ein Arena Breakout, das sind ja, ne, wir haben uns ja früher schon aufgeregt, wenn Spiele 2 Währungen haben. Mittlerweile haben Spiele 5 Währungen mit 6 Event-Währungen und Battle Passes in Battle Passes in Battle Passes.
Ja. Mhm.
Und das ist was, wo man durchaus auch sagen muss, ja, das kann auch riskant sein für Leute, die sich davon eben, die das nicht ausblenden können. Die sagen, nee, das da muss ich jetzt haben und so. Also das können absolute Geldvernichtungsmaschinen sein, diese Free-to-Play, gerade die Free-to-Play-Sachen. Will ich mal in den Raum werfen, ja, aber ich finde, das fällt mir auch immer mehr auf, wie ne, so Call of Duty nimmt sich davon erst auch wieder Sachen und ne, die westlichen Spiele nehmen sich davon wieder Sachen. Also in Sachen Monetarisierung ist 2025 auch viel passiert, ja.
Ja, definitiv. Auch wenn wir nochmal kurz zurückgucken zu Black Hawk Down, eben der Delta Force-Kampagne, ja, die ja nur darauf angelegt ist, dich in den Multiplayer und in die Monetarisierung reinzuziehen. Die ist so schlecht gemacht, so dumme KI, super linear, wenig Taktik, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit historischem Setting oder dem Film damals von Ridley Scott hat das nichts zu tun. Sondern es ist nur dafür da, dich in den Multiplayer von Delta Force reinzufunneln, um dir da irgendwie Sachen verkaufen zu können. Das ist schon ein bisschen schade. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Where Winsmith hat eines der besten Features aller Zeiten, in egal was für einem Spiel. Ich kann andere Spieler ausschalten. Es ist ja eigentlich ein Online-Spiel, aber es gibt, gleich am Anfang fragt es dich, willst du andere Leute sehen? Und ich kann sagen, nope.
Außer du brichst dir dein Bein, weil du irgendwo runterfällst, weil dann brauchst du Heiler und dann musst du zu echten Menschen gehen und sagen, hallo, ich habe mir wehgetan.
Auch das ist wieder wie im echten Leben. Ja, nur dann, wenn es notwendig ist, nehme ich Kontakt auf zur Außenwelt.
So. Was okay. Es aber hat, was da durchaus natürlich auch ein kontroverses Feature ist, aber ich fand es ganz cool, sind so KI-NPCs,
oh Gott,
die, mit denen du reden kannst. Also kannst wirklich, ich habe über den Voice mit denen gesprochen. Und ich fand das ganz cool, weil die bekommen dann so ganz bestimmte Info gefüttert, über die Umgebung zum Beispiel. Und dann kriegst du vielleicht irgendwo aus einem Gespräch mit so, hey, hier ist irgendwo eine Schatzkiste vergraben. Und dann kannst du mit diesem NPC darüber reden und sagst, ja, da wohnt irgendwo ein alter Mann, der weiß da mehr. Und wenn du zu ihm hingehst, dann solltest du ein Geschenk mitbringen. Dann fragst du mal, ja, welches Geschenk denn? Ja, der mag das und das. Ja, wo kriege ich das denn her? Und dann führst du halt ganz organische Gespräche. Und ich war so, was passiert hier gerade? Also, ich habe auch sehr viel Respekt vor KI und ich hoffe nicht, dass KI unsere Spiele irgendwann komplett übernimmt, aber wenn es in die Richtung geht, also dass KI quasi hilft, so Geschichten zu formen und vielleicht Quests voranzutreiben, dann finde ich das eigentlich ganz cool und ich fand es sehr spannend, dass die das da schon so stark ausprobieren.
Ja, also ich muss ja dazu sagen, ich finde auch, der beste NPC ist immer noch handgeschrieben, aber was man mit diesen, ich habe so eine wundervolle Szene mit diesen KI-NPCs, weil du hast ja schon gesagt, man kann per Spracheingabe mit denen kommunizieren und ich habe das im Büro gespielt und es gibt halt, am Anfang triffst du so einen Typen, der sagt, ah ja, Frauen mögen mich nicht und was kann ich noch machen und ich sterbe wahrscheinlich alleine und dann saß ich im Büro mit dem Headset auf und die Leute um mich rum wussten nicht, mit wem ich da gerade ein Meeting habe und sage, nee, das ist ja gar nicht so schlimm, du hast Qualitäten, die gar nicht viele Männer haben, du bist einfühlsam, denen kannst du ja sonst was erzählen, die KI ist ja sehr affirmativ, ne, also die nimmt das halt dann mit und das, ich weiß nicht, was die anderen dann gedacht haben, mit wem ich da rede, so, keine Angst, du stirbst nicht alleine, alles wird gut, ich helfe dir auch, eine Frau kennenzulernen.
Es hat ja auch irgendein Spieler geschafft, so einen NPC in eine komplette Sinneskrise zu stürzen,
ja, ja,
weil er den überzeugt hat, dass er ihn geschwängert hätte oder sie geschwängert, ja, hätte und dann so, ja, du musst mir jetzt zahlen oder keine Ahnung was. Das ist fantastisch.
Wundervoll. So, okay, Where Winsmith, Platz 43. Es kommt gleich noch ein Spiel aus China. Es hat sich nur eines noch dazwischen geschoben, aus Kanada. Nämlich Foundation, ein schönes, neues, kleines, die Siedler-ähnliches Aufbauspiel, in dem man einfach kreativ so ein Mittelalterstädtchen vor sich hinbauen kann. Habe ich sehr gemocht, mag ich immer noch sehr gerne. Freue mich, dass es hier in der Liste ist. Und auf Platz, das war Platz 42, auf Platz 41 ist Wuchang Fallen Feathers. Noch ein Souls-like, ebenfalls in China entwickelt. Auch sehr hochwertig, ne? Muss man sagen.
Auch schönes Spiel, ja.
Ja. Auf Platz 40 entspinnt sich jetzt ein knappes und hartes Duell zwischen einer Hommage und dem Spiel, auf die es sich bezieht. Auf Platz 40 steht nämlich Escape from Duckhoff. Und ein Platz drüber, auf einem dreigeteilten Platz 37, ist Escape from Tarkov. Und das sind 0,1% der Stimmen, die beide trennen. Also das Endenspiel hätte es fast geschafft, Escape from Tarkov, was ja schon ein bisschen älter ist, aber jetzt letztes Jahr halt richtig 1.0 gelauncht, dann auch auf Steam und so. Die Entenpersiflage hätte es fast geschafft, Escape from Tarkov zu schlagen. Auch ein Spiel aus China, ne? Escape from Tarkov. Also,
aber Escape schön auch mal zu sehen, dass solche Parodien oder solche Witzspiele dann auch mal gut sein können. Also nicht einfach ja. nur so, haha, guck mal, hier ist jetzt ein Joke für 50 Cent auf Steam, sondern dass es halt wirklich ein cooles Spiel ist. Natürlich ganz anders als Escape from Tarkov, aber sehr charmant.
Aber interessant, dass Tarkov so weit oben gelandet ist, weil das ja durchaus jetzt mit dem Steam-Release auch viel Kritik einstecken musste und auch immer noch einsteckt, weil es viel Geld von seiner Community will, mit ne, Versprechen, die gemacht wurden zu irgendwelchen Editionen, die man kaufen sollte für das. Und dann, wenn du halt nur PvE spielen willst, hier, wie Micha halt die echten Menschen ausschalten willst, musst du nochmal 30 Euro draufzahlen und so. Also gerade so in Richtung Monetarisierung macht sich Tarkov gerade nicht viele Freunde. Und hätte ich jetzt gedacht, dass die Leute das tendenziell weiter nach hinten voten, aber es ist halt immer noch ein Spiel, wie es kein zweites gibt. Also die selbst die Spiele, die Tarkov beerben wollen, wie Arena Breakout, machen das halt sehr oft mit, sage ich mal, Zugeständnissen an die Spielerschaft, indem es ein bisschen einsteigerfreundlicher ist, weil sie da halt die Nische sehen, die es ja auch gibt. Aber umgekehrt besetzt halt Tarkov nach wie vor die Nische, dass es kein so hartes Militär-Taktik-Spiel gibt, gerade im Extraction-Genre, wie halt Tarkov.
Genau. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die Stalker sehr hoch einwählen in solche Listen, weil es halt auch nichts anderes gibt wie ja. Stalker. Zufall ist, dass auf Platz 37 nämlich auch ein anderes Spiel steht, das ein bisschen wie Stalker ist, nämlich Atomfall, so dass Stalker in Großbritannien von Rebellion leider aber recht kurz, also wenig umfangreich und ziemlich clunky. Nicht, dass Stalker nicht clunky wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Also jetzt nicht das allerbeste Spiel, aber ganz nett, würde ich sagen. Und auf Platz 37 steht ein drittes Spiel und das ist eine Katastrophe für diese Serie, Sid Meier's Civilization 7. Und ich muss sagen, zu Recht. Zu Recht. Was habe ich mir Anfang des Jahres den Mund fusselig geredet zu allen möglichen Influencern, die bei uns zu Gast waren? Liebe Grüße, ich liebe euch alle, ne? Aber bei Civilization 7 habe ich die ganze Zeit gesagt, es kann nicht sein, dass wir so lange auf einen neuen Teil einer Serie warten müssen. Das war die längste Wartezeit und Pause, die es jemals gab zwischen zwei Civilization-Teilen, zwischen Teil 7 und Teil 6. Und dann ist es offensichtlich nicht fertig. Ich finde nicht mal, dass die Neuerungen, die sie drin haben, wie dass du die Völker wechselst, wie in einem Humankind und so, dass das nicht cool ist. Im Gegenteil, das ist eine coole Mechanik. Aber es fehlt halt dann die Gegenwart, ne, als Zeitalter. Das Spiel endet viel zu früh und es hat ein User-Interface, wo du denkst, die haben das nicht geplaytestet. Wo du nicht mal darauf hingewiesen wirst, dass eine von deinen Städten gerade erobert wurde oder angegriffen wird oder sowas. So ein, also inzwischen viel gepatcht, ne, die arbeiten dran, irgendwann wird auch dieses neue Zeitalter nachgeliefert werden, bin ich fest davon überzeugt und dann wird es wahrscheinlich, wenn es dann fertiger ist und sich besser anfühlt, auch ein bisschen nach oben klettern, das ist ja oft so, auch bei Civ 6 war es so, am Anfang ist es erstmal so ein bisschen wie Early Access Version und dann, solange es gepatcht wird, wenn die ersten DLCs kommen, die Add-ons, dann steigt es in der Gunst sozusagen, aber Civ 7, ey, nee, bitte, bitte zurück und dran arbeiten. So, das war Platz 37. Jetzt auf Platz 36 steht ein Spiel, das, ich weiß nicht, das ist irgendwie, das balanciert inzwischen der Erfolg und der Absturz des Jahres, nämlich Monster Hunter Wilds. Auch wieder ein Fall für die Selbsthilfegruppe Opfer des Open World Trends, Nummer 2, die wir hier haben, hat sich sensationell gut verkauft in den ersten Monaten. Hatte auch auf Steam diesen wahnsinnige Spitze von 1,3 Millionen gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern, ist dann aber runtergeschrumpft auf jetzt 35.000 gleichzeitig aktives, ist immer noch nicht schlecht, ne? Aber halt, also prozentual betrachtet, deutlicher Abstieg im Vergleich zu 1,3 Millionen in der Spitze. Und auch die Verkaufszahlen, wenn man so den offiziellen Capcom-Zahlen glauben darf, haben sich so sehr verlangsamt, dass sie sogar zeitweise unter Monster Hunter Rise lagen, also unter dem Vorgänger. Um das zu verdeutlichen, bis Juni hat sich Monster Hunter Wilds laut Capcom 10,5 Millionen Mal verkauft, bis Oktober dann 10,7 Mal, also 200.000 mehr in diesem Zeitraum. Monster Hunter Rise lag bis Juni 2025 bei 17,5 Millionen Verkäufen, bis Oktober bei 17,8, also 300.000. Im selben Zeitraum. 100.000 Mal mehr Verkäufe für den eigentlichen Vorgänger. Tja. nicht so gut
passt
gelaufen.
Passt aber ein Stück weit auch zum Spiel, ne? Weil das ist ja initial durchaus eine gute Erfahrung. Dann fehlt aber hinten raus in Sachen Endgame und Langzeitmotivation hat dann relativ viel gefehlt. Also ich bin kein Monster Hunter Experte, aber das war das, was ich so mitbekommen habe. Und ja, dann hat es das Momentum einfach sehr schnell wieder verloren.
Ja, mal schauen, ob sie es wieder rumreißen können in irgendeiner Form jetzt mit neuer Progression, mit neuen Endgame-Elementen, was auch immer sie noch im Köcher haben. Bleibt spannend. Auf Platz 35 ist Marvel Spider-Man 2, die PC-Version, ne, die ja letztes Jahr rausgekommen ist, muss man nicht drüber reden, tolles Spiel. Auf Platz 32 haben wir im Folgenden drei Spiele, nämlich Jurassic World Evolution. Drei, sichere Bank, einfach Dinos. Für Frontier. Dinos, eben, was soll schief gehen. Und ich glaube, zwei Spiele, die Nathalie markiert hat hier in der Liste. Nämlich einmal Elden Ring Night Rain und einmal Chronos The New Dawn.
Ja, ich glaube, Chronos können wir ganz schnell abfrühstücken. Ich wollte es aber trotzdem nochmal erwähnen, weil neben Routine war das für mich auch ein sehr, sehr großes Highlight, mit dem ich einfach nicht gerechnet hätte, weil es kommt ja von Bloober Team, also von den Entwicklern von Layers of Fear, die man halt eher für so, ja, ich sag mal, sehr story-fokussierte Spiele kennt. Ja, Layers of Fear ist ein Walking Simulator, die hatten dann auch The Medium hieß es, glaube ich, hatte ein bisschen mehr Spielelemente, aber wie gesagt, man kennt sie halt eher für etwas, was sehr stark auf Story und Atmosphäre ausgelegt ist. Und Chronos war jetzt ihr erstes eigenes Spiel. Sie haben ja schon das Remake zu Silent Hill 2 gemacht, wo sie sich auch in dem Genre ausprobiert haben. Aber Chronos war das erste eigene Survival-Horror-Spiel, wo sie eben diesen Fokus sehr, sehr stark auf Gameplay setzen wollten. Und ich dachte mir so, boah, das funktioniert. Also keine Ahnung. Und es war ja so dieses sehr Dead Space-like. Also es spielt in einer Zukunftsvision von Polen, die halt nach einer Apokalypse eben stattfindet. Und es ist so viel besser, als ich es mir hätte denken können. Ich habe es auch auf der Gamescom angespielt und war da schon sehr begeistert. Und als ich es dann getestet habe, dachte ich mir, meine Güte, dass die das echt so gut hinbekommen haben. Weil es ist auch gar nicht so ein, ach ja, meine Güte-Spiel, sondern es ist wirklich tough. Also es ist wirklich knackig. Man muss wirklich viel Inventarmanagement betreiben, super auf die Ressourcen achten. Die Bosse sind herausfordernd, die Gegner sind herausfordernd. Die Welt ist einfach mega atmosphärisch. Ich fand die Story sehr, sehr cool, war sehr außergewöhnlich, meiner Meinung nach. Und ja, es hat mich total überrascht, dass das so cool werden kann. Und ich hoffe, dass sie in Zukunft vielleicht auch wieder mehr in die Richtung gehen, weil dass sie Atmosphäre und Story kennen, das haben sie uns ja sehr, sehr oft schon gezeigt. Und ich glaube, dass da einfach noch sehr viele coole Ideen schlummern für das Horror-Genre.
Ja, und Night Rain.
Und Night Rain.
Ein Spiel, bei dem man, wenn man es anfängt zu spielen, denkt, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, das ist ja schrecklich, das ist überhaupt nicht wie Elden Ring, das ist ja viel zu hektisch. Also wie viel Energy muss ich denn trinken, um das spielen zu können und so. Und wenn man,
das Kirby Air Riders.
Also man rennt, die Lernkurve ist einfach, du rennst gegen eine Wand und machst richtig, also der Kopf tut richtig weh und dann setzt du nochmal von vorne an in Ruhe und dann war es echt eine der tollsten Koop-Erfahrungen. Da war auch, haben Nathalie und ich zusammen gespielt mit einem gemeinsamen Freund und wir haben das auch von vorne bis hinten durchgespielt, jeden Boss gelegt und das ist ein extrem einzigartiges Spiel, ja, wo wir auch im Vorfeld nicht wussten, geht die Rechnung auf, die sich From Software mit so einem merkwürdigen Ding da zusammensucht, weil das ja im Prinzip so ein Koop-Extraction-mäßiges Spiel ist, aber ohne PvP und aber super gehetzt. Aber wenn man sich drauf einlässt, ist es wirklich sehr cool und ein Spiel wie kein zweites.
Ich finde aber, es kommt hier sehr, sehr, sehr stark drauf an, mit wem du es spielst. Weil ich habe meine ersten Runden oder meine ersten Spielstunden auch im Rahmen des Tests einfach mit Leuten gespielt, die super viel Ahnung von Elden Ring hatten und sich da auch super, super schnell reingefuchst haben, wirklich in diese ganzen, ja, das macht jetzt aber 0,02 Damage mehr, das musst du jetzt aufheben. Und ich habe mich da so ein bisschen durchziehen lassen, weil sie das natürlich einfach sehr viel besser verstanden haben zu dem Zeitpunkt und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, weil es war immer dieses, ja, geh du dahin, nimm das jetzt auf, mach das jetzt und ich habe das Spiel nicht verstanden und erst, wenn man da so dieses Tempo rausnimmt und sich erstmal mit dem Spiel so ein bisschen auseinandersetzt und auch versteht, was das Spiel von dir eigentlich möchte, also dass du quasi alles vergisst, was du in Elden Ring gelernt hast und wie du das Spiel angegangen bist, dann ist es wirklich sehr, sehr cool. Und sie haben ja auch sehr viel mit Updates noch verbessert, auch was die Balance angeht und den Loot und so weiter und so fort. Also die bleiben da auch wirklich dran und das ist jetzt noch ein viel, viel besseres Spiel als noch
ja,
zum Release.
Gibt es ja auch einen Duo-Modus und genau. einen Solo-Modus, einen balancierten, also ne, das.
Neue Charaktere sind ja auch nachgekommen mit dem DLC.
Ist gut, Micha. Ist ein gutes Spiel.
Also ich weiß noch, wie das angekündigt wurde oder wir zuerst zum ersten Mal davon erfahren haben, schon voriges Jahr, also 2024. Und erst so, oh, cool, was, wie ein neues Elden Ring? Oh, was, nee, wie, ist es Multiplayer? Ah, okay, es ist Koop. Ja, es ist wie, kennt ihr dieses Meme mit den Rittern in diesem Comic, die erst sagen, die erst so an den Horizont schauen und rufen, oh mein Gott, ein neues Elden Ring kommt, öffnet das Tor und dann, oh mein Gott, es ist Multiplayer, schließt das Tor, ah nee, es ist Koop, öffnet das Tor ein bisschen. So ungefähr so geht's mir mit Elden Ring Nightwing. Ich hätte schon Bock, es mal zu spielen, aber nicht so viel Bock, als wenn es irgendwie ein richtig, naja, gucken wir mal. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Auf Platz 31 geht es bei uns in der Liste weiter mit Dune Awakening. Endlich mal ein Funcom-Spiel, das funktioniert länger als 2 Monate lang, weil es tatsächlich dieses Dune-Setting ganz gut umsetzt, ja, atmosphärisch gesehen. Es gibt coolen Basisbau, wie diesen Gildenbasen. Julius aus unserem Videoteam hat voller Stolz diese Basis immer rumgezeigt, die er gebaut hat. Boah, sowas Großes kannst du in keinem anderen Spiel bauen. Guck dir das an und so. Sah wirklich ganz cool aus. Plus Fahrzeuge. Ne? Man kann Ordintopter fliegen. Dieses Libellenflugzeug aus Dune. Also sehr, sehr coole Sachen drin. Natürlich nicht fertig. Soll jetzt auch demnächst noch eine weitere große Erweiterung kriegen, wo dann weiter dran gearbeitet wird. Aber es ist immerhin, und das muss man sagen, das spiegelt dieser Platz sehr gut wider, keine Eintagsfliege. So wie damals ein Conan Exiles oder sowas. Auf Platz 30 ist ein weiteres Spiel, was Nathalie markiert hat, nämlich Silent Hill F. Wofür steht denn das F eigentlich?
Ja, wofür steht das?
Okay.
Also ich habe Vermutungen, es könnte Fox sein. Ich habe aber keine Ahnung, es könnte Flower sein. Wer weiß das schon. Ja, Silent Hill F war... ich hatte auf der einen Seite super viel Spaß mit dem Spiel. Ich habe es, glaube ich, 4-mal oder so durchgespielt für die unterschiedlichen Endings und auch für den Test. Ich war... ich glaube, ich habe noch nie so viel ein Spiel gespielt für einen Test. Aber es war auch notwendig, weil es dieses Spiel macht es einem wirklich, wirklich nicht leicht, es gern zu haben. Und auf der einen Seite hast du halt wirklich dieses super, meiner Meinung nach, sehr clunky Kampfsystem, das auch hinten raus so langweilig wird, weil immer dieselben Gegner kommen. Und es ist einfach nur noch nervig, egal auf welcher Schwierigkeitsstufe, gegen die anzukämpfen. Und es, also da, gerade am Ende gibt es so eine Passage, wenn man durch das ganze Dorf irgendwie 3-mal hin und her rennen muss und die Abschnitte gehen aber auch erst auf, wenn du alle Gegner besiegt hast. Das heißt, du kannst nicht einfach nur durchrennen, sondern du musst kämpfen und das bei 4-mal durchspielen für die Enden, das war schon tough. Auf der anderen Seite hat es halt eine fantastische Atmosphäre, ja. Das erste Silent Hill in Japan, wieder die fantastische Musik, dieser Nebel, diese Atmosphäre und dieses mystischen Andeutungen. Das war alles fantastisch und hat super, super viel Spaß gemacht. Sah auch super aus. Also wirklich, ich habe die ganze Zeit Screenshots gemacht, weil ich alles als Hintergrundbild dann haben wollte. Und dann kam halt die Story. Und das war auch so ein Ding. Der erste Durchlauf, komplett für die Katz. Ich war so wütend, als ich das erste Ende gesehen habe. Dachte, das könnt ihr doch jetzt bitte so nicht stehen lassen. Das Spiel will halt, dass du es mindestens noch ein zweites Mal durchspielst. Und ich finde die Idee sehr cool, dass sich eine Story komplett verändert, wenn du bereits Wissen mitbringst. Und dann hast du quasi nochmal eine Tiefe und nochmal vielleicht Dialoge, die leicht anders verlaufen und du einen komplett neuen Blickwinkel drauf bekommst. Aber dann mach es doch so, dass das eine Belohnung ist für die Leute, die halt ein zweites Mal spielen wollen und bietet den Leuten, die es nur einmal spielen, auch eine coole Story. Und das haben die halt gar nicht gemacht. Und ich hatte da einfach sehr viele Probleme, auch innerhalb der Story fand ich, war nicht alles so hundertprozentig gut umgesetzt. Es war einfach ein Spiel der Gegensätze für mich und bis heute kann ich nicht sagen, ob ich das jetzt mega gut fand oder doch eher nicht so gut. Ich habe auch meinen Test sehr gezerrt geschrieben. Ich hatte eine Seite, die es mega gut fand und die andere, die es halt schlecht fand. Und es ist halt nach wie vor für mich so ein heiß diskutiertes Spiel. Also immer wenn ich in Reddits oder so unterwegs bin, die Leute sind sich überhaupt nicht einig. Aber ich finde, es ist mega cool, dass die Serie weitergeführt wird. Es kommen ja jetzt auch noch mehr Spiele. Es kommt ja jetzt auch ein Kinofilm ins Kino. der
kommt auch gut an bei den Leuten, habe ich gesehen. Was war es, 8% bei Rotten Tomatoes?
Ja. Es wird dazu noch mehr Artikel geben auf GameStar.de, aber ja, das ist auch, glaube ich, ein bisschen kontrovers. Aber ich finde es cool, dass es lebendig ist. Ich finde es cool, dass diese Reihe wieder da ist, dass es nicht einschläft und ich freue mich darauf. Es gibt ja auch Pläne, also die Entwickler haben schon verraten, dass sie Bock hätten, irgendwie Silent Hill überall auf der Welt mal auszuprobieren und dann haben sie sich da so unterschiedliche Orte schon angeschaut und das finde ich super super spannend. Und ich glaube auch, dass das funktionieren kann, wenn sie halt die Kritikpunkte der Fans vielleicht fürs nächste Mal mitnehmen.
Hm. Silent Hill München.
Ja,
ist hier mit in die Waagschale geworfen.
Die haben ja den Film in München gefilmt. Das habe ich viel zu spät bemerkt, aber ja.
Ach, okay. Mhm. Deswegen war hier neulich morgens so neblig
ja, genau,
bei uns.
Ja, genau. Nur für den Film.
Ja. Okay, sehr cool. So, das war Platz Nummer 30. Auf Platz 29 geht es weiter mit Farthest Frontier, dem Mittelalter-Aufbauspiel vom Studio hinter Grim Dawn, das jetzt fertig geworden ist. Im letzten Jahr ist tatsächlich sehr, sehr gut geworden. Kann ich auch nur empfehlen. Vielleicht kein Manor Lords. Oder andere Stärken als Manor Lords, aber trotzdem spielenswert. Auf Platz 27 erwarten uns zwei Spiele, nämlich noch ein Aufbauspiel, Two Point Museum, ein Museum einrichten. Und ich mag diese Two Point Serie einfach, weil sie so wie die, weiß nicht, wie die Bullfrog-Spiele damals, wie ein Theme Park und so. Es nimmt sich halt nicht so ernst. Es ist halt lustig mit lustigen kleinen Animationen, aber Micha mag das. So, das auf Platz 27. Das andere Spiel auf Platz 27 ist tatsächlich für die Marke, die es vertritt, sehr schwach platziert, nämlich Borderlands 4, Selbsthilfegruppe Opfer des Open-World-Trends Nummer 3. Und man muss dazu sagen, Platz 27 ist keine komplette Katastrophe, aber Borderlands 3, als es damals rausgekommen ist, war 2019 das drittbeste Actionspiel in unserer ganzen Umfrageliste und das beste Koop-Spiel. Und jetzt kommt der vierte Teil, hat eine Open World, die halt leider gefüllt ist mit wahnsinnig viel Trägheit und Repetition. Also das wiederholt sich alles bis dahin, dass die Vaults, die eines der Highlights des Spiels sein sollen, alle gleich sind. Randy Pitchford, das ist das Spiel, in dem so viel Inhalt steckt, dass wir $300 dafür zahlen könnten auch. Also ist natürlich ein schwieriger Fall.
Hat er nicht selber irgendwie gesagt, dass er das nicht als Open-World-Spiel betiteln möchte,
ja,
weil das so negativ konnotiert ist mittlerweile?
Ja. Und dann machen sie genau das, weswegen Open-World negativ konnotiert ist. Genau. Also, und es war nicht mehr so lustig. Das kommt ja auch noch dazu. Die Nebenquests teilweise mit Claptrap und so sind lustig. Da sind ganz nette Geschichten drin und nette Aufgaben. Aber die eigentliche Story ist sehr ernst geworden, tatsächlich, von einem Borderlands, was auch nicht so richtig passt. Vieles leider passiert. Es war ein Erfolg, also kein so hoher Erfolg wie 2K vielleicht erwartet hätte, aber durchaus ein Erfolg, was Verkäufe angeht. Es ist ja immer nur eine Riesenmarke, ne, Borderlands. Auch wenn da auch der Film in München gefilmt hätte werden können. Ja, aber ja, eine leider schwache Platzierung auf der 27. Auf der 26 haben wir hingegen ein Spiel, wo ich mich sehr freue, dass es drin ist, auch so hoch. Nämlich Tempest Rising, das ist einfach die Wiedergeburt von Command & Conquer ist. So ein klassisches Echtzeitstrategiespiel, was sich nicht ernst nimmt mit komischen Leuten, die dir Missionsbriefings halten. Leider nicht mehr Live-Action, das wäre zu teuer inzwischen. Aber als so Renderfiguren, mit die da dich anlabern in den Briefings. Und ich habe das so genossen. Das ist ja auch die Musik wieder von Frank Klepacki, dem Komponisten damals von Command & Conquer, also diese Industrial-Musik. Wundervoll. Ja, ganz, ganz groß und nostalgisch. Auf Platz 25 geht es weiter mit einem Spiel, von dem ich gedacht hätte, dass es höher stehen müsste, aber es ist Selbsthilfegruppe Opfer des Open-World-Trends Nummer 4, nämlich Mario Kart World.
Ja, der große Launch-Titel der Nintendo Switch 2. Und auch da kein schlechtes Spiel, aber ein sehr diskutables Mario Kart. Ja, weil du hast die eigentlichen Karts, die sind auch echt gut. Ja, also die eigentlichen Strecken machen sehr viel Spaß. Aber die Open World ist wirklich also sehr exzentrisch, ja. Oder sagen wir mal, sie ist, also da ist, ich weiß nicht, welches Konzept dahinter gesteckt hat, aber sie ist halt, es gibt im Prinzip nahezu nichts Interessantes zu tun. Es gibt so ein paar so Rätsel-Challenges und so, die sind ganz cool. Bekommst aber auch nichts dafür, was sich irgendwie groß lohnt. Es hat ein sehr merkwürdiges Freischaltsystem für neue quasi Outfits für deine Charaktere, was halt total vom Zufall abhängt. Also die ganze Open World, das große Aushängeschild wirkt wie was so ein bisschen 5 vor 12 da noch reingepackt wurde, damit man es irgendwie verkaufen kann. Weil man muss halt auch mitbedenken, dass das Mario Kart davor, das 8 Deluxe, ist halt, keine Ahnung wie viele Jahre, ein absolutes Bollwerk gewesen, das durch DLCs und neue Strecken ja auch immer weiter angewachsen ist. Und hat dann halt irgendwann das klassische Paradox-Problem bekommen, dass es halt eigentlich das ultimative Mario Kart war und auch super geil aussah für ein Switch-Spiel. Und ja, Mario Kart World das irgendwie beerben musste und es hat es über die Open World probiert und darüber funktioniert es nicht. Es ist nach wie vor ein guter Funracer, aber einfach nicht der große Schritt nach vorne, den man sich vielleicht bei einer neuen Konsolengeneration als Aushängeschild gewünscht hätte. Und das war ja generell so ein bisschen die Herausforderung der Switch 2, dieses, okay, es ist eine neue Konsole, aber der gigantische Schritt nach vorne ist es noch nicht.
Ja, ja, sehr schön zusammengefasst. Ja. Ich hab auch Spaß dran an Mario Kart World. Ja. Es ist okay. Es hat sich auch knapp 10 Millionen Mal verkauft, aber was willst du auch sonst spielen auf der Switch 2 aktuell? Außer ein Spiel, das noch kommt. Aber definitiv nicht der große Wurf. So, auf Platz 24 geht's weiter mit Dying Light The Beast, dem neuen Dying Light, das viele Dinge verbessert hat. Tatsächlich die Leuten an Dying Light 2 missfallen haben. Ich selber darf es nicht spielen, das ist zu brutal für mich. Da kann ich dann wieder nicht schlafen. Aber ein durchaus einen Schritt hier vorwärts für Techland. Wir haben auf Platz 23 The Altars, das neue Spiel von 11-Bit, diesmal in, also den Machern von This War of Mine, diesmal im Sci-Fi-Gewand, wo man so, ja, wie beschreibt man dieses Spielprinzip? Man löst Rätsel.
Mit sich selbst. Okay, das klingt komisch.
Ja. Also auf jeden Fall ein sehr cooles Sci-Fi-Spiel. Michi Obermeier hat das zu einem seiner Spiele des Jahres erklärt. Wir haben es auf der 23, auf der 22, das war das Switch 2-Spiel, was ich gerade meinte, Donkey Kong Bonanza. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so eingeschlagen, wie es ist, weil da keiner drauf gewartet hat oder irgendwas von erwartet. Es ist halt okay, neues Donkey Kong-Spiel, sitzt ein Mädchen auf dem Rücken, sicher lustig. Aber es ist wirklich lustig. Es ist so fantasievoll, so wie Astrobot.
Ja. Hm? Und fantastisch designed ist ja von dem Studio, das auch Mario Galaxy, nee, nicht Mario Galaxy, wie heißt es denn? Das Switch Mario. Odyssey
gemacht hat. Ja, genau.
Ja. Also das sind Leute, die wissen, wie man 3D-Plattformer macht und ist auch hier wieder absolut meisterhaft. Ja,
ja, wundervoll. Absolut meisterhaft tatsächlich ist auch das Spiel auf Platz 21, nämlich Blueprints. Yeah. War ja letztes Jahr eines der Indie-Highlights.
Das macht mich so glücklich, weil ich darf nie über Rätselspiele reden, weil die nie jemanden interessieren. Und dann kommt ein Blueprints und plötzlich redet jeder darüber und es hat mich so gefreut. Es ist aber auch ein verdammt gutes Spiel, auch ein verdammt frustrierendes. Also ich habe es auch noch nicht durch, weil ich irgendwann, ich glaube, ich habe mittlerweile irgendwie 15 Stunden so investiert und habe gedacht, okay, ich brauche jetzt mal eine Pause, weil ich gemerkt habe, ich habe gerade überhaupt kein Glück, weil es ist ja sehr RNG-basiert. Also es geht darum, dass du quasi eine bestimmte, es ist zwar kein Zeitlimit, aber du hast trotzdem ein Limit, du hast Schritte, die du auftauchen kannst. Und die Villa, die du erkundest und wo du die ganzen Rätsel löst, die setzt sich jeden Tag neu zusammen. Es ist auch so ein Roguelite-Prinzip. Und du musst dann immer aus drei Karten, glaube ich, wählen, welchen Raum du legst. Und je nachdem, was du halt ziehst, kann es halt sein, dass du dich überall in so Sackgassen manövrierst. Und wenn du dann halt einen ganz bestimmten Plan im Kopf hast und dieser eine Raum dann aber 20 Mal hintereinander nicht kommt, dann ist das schon ganz schön frustrierend. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache meine Pause. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr happy, dass es so hoch auch von unserer Community gewählt wurde.
Ja, ist komisch, dass du die Umfrage gemacht hast und es dann so...
Ja. Hat jemand überprüft, ob da wirklich 2000 Leute...
Hallo, Routine
haben?
Ist voll weit hinten, ja?
Ja, gut, okay,
also
stimmt.
Also ich glaube, das ist der...
Ja, gut, aber so nach der Game Theory, eins musst du ja oben platzieren, damit es so aussieht, weiter hinten platzieren, damit es so aussieht, als wäre es nicht. Also wir überprüfen das nochmal. Die interne. Mein wundervoll Blueprints, definitiv viel Lob bekommen, völlig zu Recht. Und wir begeben uns in die Top 20 dieser Liste mit dem Spiel, bei dem das Lustigste der Gesichtsausdruck von Hideo Kojima war, als er bei den Game Awards nicht den Preis gewonnen hat für die beste Game Direction, nämlich Death Stranding 2 on the Beach. Tolles Spiel, tolle Welt, die sie da wieder gebaut haben, ne, wo ein bisschen das Zen durch diese Welt dich zu bewegen allein schon das Spielerlebnis ausmacht. Ja, aber es war halt leider dann auch nach dem ersten Teil nicht mehr so bemerkenswert, dass man dem Herrn Kojima dafür einen Preis geben müsste. So. Platz 19, das ist das Spiel, das Echtzeit-Taktik-Duell gegen Commandos Origins gewonnen hat, weil es einfach moderner wirkt dank seines tollen Storytellings und dank seiner fantastischen Cutscenes, nämlich Eriksholm The Stolen Dream. Wundert mich tatsächlich, dass es so hoch in diese Liste eingestiegen ist oder dass es so hoch geklettert ist mit den Stimmen. Freut mich aber umso mehr, weil ich hatte oft das Gefühl, wir haben ja einiges dazu gemacht auch letztes Jahr, aber ich habe oft ein bisschen das Gefühl gehabt, die Leute sehen das und denken so, weiß nicht, juckt mich nicht. War zum Glück am Ende nicht so. Juhu. Platz 18 geht weiter mit Tainted Grail, The Fall of Avalon, was ich irgendwie markiert habe, als da müssen wir drüber sprechen. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wieso eigentlich. Wahrscheinlich, weil es ein bisschen ist wie Skyrim und ich ein Riesenfan bin von Skyrim, also ne, Rollenspiel in der Ego-Perspektive, in der Open World, mit so einer tatsächlich ganz cool gemachten Artus-Sagen-Geschichte, die auch im Gegensatz zur Hauptstory von Skyrim eigentlich die größte Stärke des Spiels ist, weil die Welt an sich ist halt, ja, man sieht halt, das hat ja kein so großes Budget, es ist auch oft leer, sieht nicht so gut aus, aber die Geschichte ist cool gemacht und überall, wo es ein bisschen mehr in die Tiefe geht, was diese Artus-Sage angeht und die Charaktere aus dieser Artus-Sage, es ist richtig gut.
Mein persönliches Highlight war ja zum Release, einfach auf YouTube oder TikTok Leuten dabei zuzusehen, wie sie ein ganz bestimmtes Monster finden. Weil es gibt ein Monster, das schläft da so ganz friedlich und es sieht ganz süß aus. Und dann gehen die da hin und sagen so, oh, kann ich das streicheln? Und dann streicheln die das und das Monster macht dann so. Und dann gucken sie so ganz schockiert in so diese Ansicht, wo man den Charakter sieht und er hat dann nur noch einen Arm. Und dann sind die so, oh, wächst der nach? Das ist fantastisch. Ich weiß nicht, was mit dem Arm passiert. Wahrscheinlich kann man dann nur noch mit rechts zaubern.
Aber finde ich auch, das war mal wieder so ein Rollenspiel oder eine Open World, die nicht so, wo du nicht so schnell die Systemik verstehst, wie jetzt vielleicht bei den Sachen, die hier eine Open World Problematik ausgelöst haben in dieser Liste. Also es ist so, war ein Spiel, wo ich wirklich wieder Spaß hatte am Entdecken, wo du nie wusstest, ah, da findest du irgendeinen Zettel unter irgendeinem Stein und weißt nicht, was es ist. Oder sie haben ja jetzt auch, glaube ich, ein DLC rausgebracht, wo es so sehr um so Eldritch-Horror geht und Unterwasserkreaturen und so. Also, wie du auch sagst, eine sehr, sehr fantastische Welt. Und ja, klar, man sieht im Spiel an, dass es halt ein kleines Budget hat, aber auf der anderen Seite wirklich beeindruckend, was das Spiel mit so einem kleinen Budget werden konnte.
Ja, definitiv. Das war Platz 18. Weiter geht's auf Platz 17, auch mit dem Spiel, was ein kleineres Budget hatte als das, was Volker Wertig ursprünglich hätte machen können bei Ubisoft, was dann aber leider nichts geworden ist. Und wir reden nicht weiter über die Siedler. Es ist Pioneers of Pagonia, das Spiel, das einen ewigen Krieg führen wird gegen die Rechtschreibkorrekturen dieser Welt. Weil immer und immer und immer wird es korrigiert zu Pioneers of Patagonia.
Ja.
Wie kann man so einen Titel wählen? Ich verstehe es nicht. Es ist ein tolles Siedler-like, ist ja eine Fantasy-Welt, in der man da aufbaut, macht alles, was die Siedler gemacht hat, dank der Mitwirkung des Serienerfinders halt genauso gut, genauso wundervoll. Aber dieser Titel, mich war wahnsinnig. Immer wenn ich es irgendwo schreiben möchte, Pioneers of Pagonia, immer autokorrekt Patagonia. Und dann kriegst du wieder, wieder falsch.
Ja, es ist auch bei der Umfrage genauso passiert. Also ich habe sie dann irgendwann mittendrin korrigiert, aber wir mussten dann die Stimmen zusammenzählen.
Ja, nee, alles mit Patagonia haben wir rausgeschmissen, Volker. Das hast du davon. Nee, Quatsch, wir haben es zusammengezählt. Wir sind ja fair. Genau. Auf Platz 16, fast schon schwach, möchte ich sagen, für ein Spiel mit dem Namen, ist das neue Doom, The Dark Ages.
Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter neuer Shooter gewesen. Ist ja so ein bisschen über Doom im Mittelalter überall auch angepriesen worden, obwohl es natürlich immer noch ein klassisches Doom ist, also wird immer noch geballert, aber der Doomslayer hat jetzt ein Schild. Und ähnlich wie auch bei dem Doom Eternal, ne, wenn man jetzt irgendwie von außen drauf schaue, sieht man so, ja, ist halt wieder Doom. Ne, wird halt geballert und geballert und geballert und Glory Kills und so, aber ist halt mechanisch schon, geht es schon in eine andere Richtung mit diesem Schild, mit dem Parieren und dem Ausweichen von den Projektilen und so weiter. Das ist schon nochmal eine eigene Spielart oder Lesart dieser klassischen Doom-Formel und sehr empfehlenswert und auch wieder sehr storylastig, genau wie Doom Eternal, was man nie denken würde bei dieser Marke eigentlich.
Ja, ich glaube aber trotzdem, oder beziehungsweise wenn man ein bisschen reinguckt in die bekannten Verkaufszahlen, es ist ja immer schwierig, Verkaufszahlen rauszufinden, gab es ja eine Schätzung von ungefähr 800.000 Verkäufen im ersten Monat, was für eine Marke, die so groß ist wie Doom, fast schon wenig ist. Es war ja natürlich aber auch im Game Pass, wo man munkelt, beziehungsweise Microsoft munkelt von 3 Millionen Menschen, die das im Game Pass oder dank Game Pass gespielt haben, insgesamt halt, was dann schon wieder ein bisschen mehr und besser wäre. Aber es wirkt so, als wäre es ein Spiel gewesen, von dem man sich mehr versprochen hätte in Verkaufszahlen. So, das war Platz 16. Platz 14 ist das Beste in dieser ganzen Liste, weil es nämlich, er ist geteilt von zwei Spielen. Das eine hat 7 bis 8 Jahre gebraucht, um fertig zu werden. Das andere wird in 7 bis 8 Jahren vielleicht mal fertig. Ich liebe es, das ist so großartig. Das Spiel, was so lange gebraucht hat, ist Hollow Knight Silksong natürlich. Das Spiel, was noch lange brauchen wird, ist Europa Universalis 5. Beide stimmen gleich auf Platz 14. Manchmal schreibt einfach die Umfrage die schönsten Geschichten.
Ja, also Silksong können wir kurz, das ist halt das meist erwartete Spiel ever gewesen. Und dann haben sie zur Gamescom gesagt, nee, das ist jetzt fast fertig, wir bringen es raus. Dann ist es rausgekommen, alle waren so, boah, voll geil, werde ich sofort losspielen. Und dann war die Reaktion, das ist, ach stimmt, das ist ja sau schwer. Und es ist ja sogar noch schwieriger als Hollow Knight. Ja, also du musst noch präziser das Ganze machen und so. Aber ist trotzdem auch wieder ein sehr, sehr schönes Spiel geworden für die Leute, die so 2D-Souls-Likes wollen. Sehr toll.
Ja. Und bei den Steam Awards auch auf Platz 1 gelandet, als bestes Spiel des Jahres.
Europa auf dem Steam Deck, ja.
Ja, genau, auf dem Steam, perfekt für Steam Deck, ja, muss man sagen. Oder auch für die Switch tatsächlich, 2. Europa Universalis 5 ist das Versprechen eines Spiels, was es so bei keinem anderen Publisher jemals wieder geben wird als bei Paradox. Eine Simulation der Menschheitsgeschichte vom 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich bis ins beginnende, aufkeimende Industriezeitalter. Also über 500 Jahre Menschheitsgeschichte, die da so detailliert simuliert werden soll, wie niemals zuvor, mit allen historischen Events. Es ist unterteilt in zigtausende Provinzen und deren Bevölkerungen, die dann simuliert werden mit Kultur und Religion und Herkunft und sonst was alles. Du kannst selbst die Bierbraumethode von Brauereien einstellen, wenn du das möchtest. So viel Micromanagement ist da möglich. Also ein Detailgrad, der einfach größenwahnsinnig ist. Und das ist es auch. Es ist ein größenwahnsinniges Projekt, das jetzt rausgekommen ist. Ja, ich weiß, ihr widersprecht mir da immer in den Kommentaren und das ist euer gutes Recht. Ich finde trotzdem, es ist Early Access, weil es immer noch sehr unrund ist und auch sein muss, so viel wie da noch Arbeit reinfließen muss und so viel wie da noch wieder an Detailtiefe drin steckt. Aber es, auch als wir es gespielt haben, als wir es getestet haben, es war einfach hinten und vorne nicht fertig. Und es ist okay, wenn es nicht fertig ist, aber ich finde, wenn es nicht fertig ist, sollte man es halt auch klarer kommunizieren und nicht für 60 Euro in diesen Store reinschmeißen oder 50 oder die Premium Edition für noch mehr Geld. So. Und das ist die eine Sache, die mich stört an Europa Universalis 5, dass sie nicht so klar waren, dass es halt jetzt schon ein Zugriff ist auf ein Spiel, was eher ein Zukunftsversprechen ist. Auf der anderen Seite bin ich halt super happy, dass es das gibt, weil ich liebe es. Ich liebe es, in solchen Spielen zu versinken. Wirklich. Einfach irgendwie so ein kleines Nest im Heiligen Römischen Reich zu übernehmen und dann zu sagen, okay, in 200 Jahren bin ich hier der Kaiser und in 400 Jahren gehört Frankreich auch noch mit dazu. Toll. Europa Universalis 5. Auf Platz 13 machen wir gleich weiter mit toll, 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 nämlich Mafia The Old Country.
Ja, ein wirklich schönes Spiel und auch irgendwo so ein bisschen eine sehr konsequente Absage gegen, sag ich mal, die Open-World-Trends, den andere vielleicht immer noch hinterherjagen, weil das Spiel, und das ist ein bisschen also man kann durchaus auch argumentieren, dass ihnen vielleicht hinten raus ein bisschen die Ressourcen ausgegangen sind, weil das Spiel durchaus ab der Hälfte relativ abrupt endet. Und vielleicht wäre da irgendwann mal mehr in Sachen Open-World-Krams geplant gewesen, weil sie haben durchaus hier und da auch was nachgepatcht. Aber so oder so, es war die richtige Entscheidung oder es war der richtige Weg, sich auf das zu fokussieren, was Mafia The Old Country gut macht. Nämlich es erzählt einfach eine sehr runde, sehr schöne Gangster-slash-Liebesgeschichte in einer unglaublich faszinierenden Kulisse, ja, nämlich dem Sizilien des Anfangs 20. Jahrhunderts. Und das, was es halt machen will, macht es richtig gut und es ist besser in dieser kompakten Form so, weil das spielst du, du hast tolle Zwischensequenzen, Charaktere, die dir im Gedächtnis bleiben, mit einer Action, die gut genug ist für diese Spielzeit, ja, weil, ne, alles sehr seicht, alles sehr, kennt man alles, hat man alles schon gesehen, aber passt perfekt für die Laufzeit sozusagen oder die Spielzeit. Und dann hat man den Abspann und ist zufrieden. Und so haben es die Leute, glaube ich, auch rezipiert. Also alles, was ich mitbekommen habe, ist, wie froh die Leute waren, einfach wieder so ein rundes Singleplayer-Spiel zu bekommen, das dich nicht irgendwie, das nicht mit so Engagement-Time und so weiter da rumwirft, sondern dich einfach nur, ja, für ein paar Stunden entführen will und dann wieder freilässt.
Ja, definitiv. Es ist wundervoll, dass es solche Spiele noch gibt.
Ja.
Einfach. Und dass sie noch dazu erfolgreich sind, weil 2K, ja, der Publisher, hat ja sogar gesagt, es hat unsere Erwartungen übertroffen. Toll. Toll, toll, toll. So, das war Platz 13. Wir machen weiter. Platz 12 gibt es nicht, weil wir haben einen zweigeteilten Platz 11. Und wieder hätte, wie geht das, frage ich mich, weil die beiden Spiele, die auf Platz 11 stehen, sind die beiden Rollenspiele von Obsidian im letzten Jahr. Wie kann das sein? Es war ja nicht so, dass man diese Umfrage, die Ergebnisse sehen konnte und die Leute sich dann die Stimmen so hinmogeln, dass die genau auf dem gleichen Platz landen. Ging ja nicht. Sondern es ist wirklich einfach das Ergebnis der Umfrage. The Outer Worlds 2 und Avowed stehen beide auf Platz 11 mit der exakt gleichen Anzahl von Stimmen. Schöner kannst du so ein Umfrageergebnis nicht schreiben. Und ich finde auch zu Recht. So, weil das einfach Avowed mit unterschiedlichen Stärken, aber muss man sagen vielleicht, weil Avowed hat eine fantastische Spielwelt, also eine Welt, in der du richtig Bock hast, einfach zu erkunden, dich da durchzubewegen, weil sie auch so toll aussieht und so toll gebaut ist. The Outer Worlds 2 ist eher so ein bisschen der Wiedergänger des alten Fallout, vielleicht nicht ganz so gut gemacht und mit ganz so guter Hauptgeschichte oder so, aber einfach dieses, allein schon, dass ich einen Charakter spielen kann, der einfach dumm ist und manchmal durch schiere Dummheit neue Lösungswege hat in den Dialogen. Also, dass ich wirklich jeder Wert, jeder Perk, jede Eigenschaft und Fähigkeit, die ich wähle, auf meine Vorgehensweisen auswirkt, auf die Dialoge auswirken kann, ne, mir neue Möglichkeiten eröffnet. Klasse!
Ja, und ich hab's nicht gespielt, aber dieser Perk mit den knacksenden Kniegelenken,
ja.
das ist das Beste, was ich das ganze Jahr gehört habe an Design.
Ja. Oder dieser Nicht-Perk, also quasi der Nachteil, den du bekommst, wenn du irgendwie die Deluxe Edition oder so vorbestellt hast, weil du dann so ein Konsumopfer bist. Und dann kriegst du irgendwie irgendwelche Minuspunkte für irgendwas. Aber ich finde es sehr cool, dass auch diese Art von Spielen noch existieren, die halt einfach sich selbst nicht ernst nehmen und einfach dafür da sind, um Spaß zu haben. Weil ich glaube, das geht sehr oft auch bei Diskussionen um Spiele oft verloren, dass Spiele ja eigentlich dafür gemacht sind, damit man Spaß damit hat und damit es auch mal ein bisschen ausgefallener wird. Und wenn dann halt so ein Spiel das zu seinem Merkmal macht, dann finde ich das sehr, sehr, sehr cool. Und diese Perks sind halt einfach, ja, Gold wert.
Ja, da, klar, kann man halt einfach mit rumspielen. Knackende Knie, da finde ich mich sehr gut wieder.
Ja, ich auch.
Ja. Das war Platz 11 mit The Outer Worlds 2 und Avowed. Platz 10, Top 10, da sind wir endlich. Beginnt direkt auf dem 10. Platz mit einem Spiel, das ich nicht so weit vorne in dieser Liste erwartet hätte, nämlich Split Fiction, dem neuen Koop-Spiel von Hazelight Studios.
Ich liebe ja Joseph Fares und seine Spiele. Ich finde, die haben immer sehr, sehr coole Ideen. Und mich wundert es ehrlich gesagt gar nicht so sehr, weil ich glaube, Koop ist in unserer Community einfach ein sehr beliebtes Genre. Also die Leute haben echt Lust mit Freunden, Familie, dem Partner, den Kindern zusammen zu spielen. Und Split Fiction ist nach It Takes Two natürlich da das nächste große Spiel aus dem Studio. Ich finde, es kommt nicht ganz an It Takes Two heran. Ich finde, es hat eine sehr viel ernstere Geschichte mit flacheren Charakteren, die irgendwie nicht so richtig zu dem Gameplay passen, weil wenn ich in dem einen Moment irgendwie über meine Vergangenheit nachdenken muss und voll das Trauma verarbeite und im nächsten Moment als Würstchen auf so einen Grill springen muss, dann ist das irgendwie so ein bisschen... Aber spielerisch macht es natürlich wieder super viel Spaß. Sehr, sehr viele coole Ideen, sehr lustige, sehr absurde Szenen. Ich habe es auch mit Kollegin Mary gespielt. Es macht einfach Spaß und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Das ist der zweitbeste Moment in einem Spiel dieses Jahr, wenn du irgendwie so eine Verfolgungsjagd machst in so einem Cyberpunk-Highway und du dann, eine Person muss dann irgendwie auf dem Handy was machen und hat dann so einen Capture-Test.
Ja, das war eine komplette Szene nur mit solchen Tests zu beweisen, dass du human bist und dann musst du
einfach nur großartig.
Ich hab's nicht geschafft, ich weiß nicht, ob man das schaffen kann.
Ja, die andere Person ist dann halt dann am Umfahren und so und weicht halt den
Bazookas aus. Du musst so Puzzleteile aus, da irgendwo
ein. Du musst einen Capture-Test machen, das ist so geil.
Wundervoll. Okay, jetzt muss ich spielen. Das Capture-Tests sind genau mein Terrain. Ich habe schon so oft bewiesen, dass ich ein Mensch bin. Das glaubt ihr gar nicht. Okay, Platz 9 dieser Liste wird belegt mit Hades 2, das fertig geworden ist, letztes Jahr endlich. Und so zu Recht in dieser Top 10, genau wie der erste Teil damals, ein so perfekt poliertes Action-Rollenspiel, Roguelite, wie auch immer man es nennen möchte. Das macht einfach Spaß. Es ist aber, ich hätte nicht erwartet, dass ich das jemals sagen würde. Ich hätte überhaupt nicht erwartet, dass Hades überhaupt eine Fortsetzung braucht, weil es war schon in sich so stimmig und geschlossen, dass man eigentlich nicht gesagt hätte, da muss jetzt aber ein Hades 2 kommen, dass es noch besser macht. Und dann kommt es einfach. Dann machen sie es einfach wieder, auch mit dieser tollen Mythologie-Göttergeschichte, toll vertont. Also, klasse. Platz 9. Was will man mehr sagen? Außer, dass es weitergeht mit einem Platz 8. Der, und das ist die wahre Dramaturgie dieser Liste, eine Stimme mehr bekommen hat als Hades. 2000 Leute, über 2000 Leute machen bei dieser Umfrage mit und das Spiel auf Platz 8 bekommt eine einzige Stimme. Aber so hart ist Demokratie mehr als Hades 2, nämlich Ghost of Yotei. Und mein Gott, Disclaimer, ich habe dieses Jahr, letztes Jahr war es ja schon, haben wir einen von Sony gesponserten Podcast gemacht über die Welt von Ghost of Yotei und warum sie so toll ist. Ich hätte den auch gemacht, das ist jetzt total blöd, das zu sagen, wenn Sony das hört, hätte den auch gemacht ohne Sponsoring, weil es eine so fantastische Spielwelt hat. Ich habe das damals schon gesagt über Ghost of Tsushima. Kein Spiel ist einfach so toll, wenn man nur hindurch reitet oder sich hindurch bewegt, diese Natur, wie sie aussieht, wie das Spiel auch mit Natur arbeitet, um dich zu Zielen zu führen, wenn du den Füchsen folgen kannst, zu schreinen, wenn du schneller reitest durch die Blumenwiesen, durch die Blumenfelder, sodass du automatisch dadurch ein bisschen gelenkt wirst. Also das ist ein es ist auch noch irgendwie Samurai-Action-Spiel oder so, glaube ich, geht's da. Aber eigentlich ist es ein Spiel, das einfach dafür da ist, Natur zu genießen. Toll.
Ja,
ist so.
Ja.
Und es hat einen Modus, den jetzt jedes Spiel braucht, nämlich dieser Watanabe-Mode nach Jinjiro Watanabe, einem Anime-Regisseur, in dem du die ganze Zeit so super gechillte Lo-Fi-Mucke hörst. Und jetzt, ich will in jedem Spiel in Zukunft, wo ich einfach durch die Landschaft fahren kann, gechillte Lo-Fi-Mucke, weil das einfach so entspannend ist. Na, um dich rum werden Leute umgebracht, irgendwie Dörfer niedergebrannt und sowas. Und du hast so.
Das mache ich immer an beim Arbeiten. So ja. Lo-Fi-Mucke. Ghost of Yotei.
Ja, geil. So, das war Ghost of Yotei auf Platz 8, auf Platz 7. Und das hätte ich niemals gedacht. Nie, nie, never. Weil alles, was wir dazu gemacht haben, ist, sagen wir mal, von den Interessen der Zuhörerschaft abgeprallt. Leider, muss man sagen, weil es ja toll ist.
Ja.
Dispatch.
Ja, aber ich glaube, unsere Leser lieben halt einfach gute Stories. Und das ist ja genau das, was du hier bekommst. Es ist halt immer schwierig, wenn es so Comic-Grafik hat, das dann irgendwie auf der Webseite den Leuten schmackhaft zu machen, weil die sich dann denken, so Comic-Grafik mag ich nicht. Und dann klickt das vielleicht keiner, aber auf coole Stories stehen die Leute. Und das ist halt natürlich wieder so ein bisschen, bringt so ein bisschen die Telltale-Tradition zurück und hat halt wirklich eine, also ich habe selber noch nicht gespielt, aber soll wohl wirklich coole, gut geschriebene Charaktere haben, eine emotionale Geschichte erzählen. Ist ja auch mehr eine spielbare Serie als wirklich ein Spiel. Also du guckst dir quasi eine Serie an und dann hast du bestimmte Punkte, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Aber das hat die Leute wirklich mitgerissen.
Ja, es ist auch tatsächlich, also ich hab das auch jetzt extra an dem Wochenende, bevor wir hier aufnehmen, durchgespielt, weil ich mir dachte, jetzt musst du es endlich mal spielen, nachdem es auch so hochgelobt wurde. Hat ja auch den Preis für das beste Story-Spiel gewonnen bei den Steam Awards vor etwas anderem, was hier noch kommt in der Liste. Tatsächlich finde ich, die Story ist gar nicht mal so gut. Also, oder was heißt nicht gut? Es ist nicht, dass sie schlecht ist, aber nicht so herausragend. Auch beim Ende hatte ich ein paar Momente, wo ich mir so dachte, warum ist das jetzt, also spiel's mal und dann mal gucken, was ihr sagt. Also ein paar Sachen passieren da und du denkst so, warum eigentlich? Aber die Charaktere und die Vertonung sind so unglaublich gut. Auf Englisch, ne? Es gibt keine deutsche Audioausgabe, Sprachausgabe, nur deutsche Untertitel, die auch gut sind, aber das ist so gut gemacht, wie eine Superhelden-Serie, wie ein Invincible oder sowas zu schauen. Plus ist halt grandios inszeniert, dieser Zeichentrickstil. Ultra gut. Also das ist eigentlich die nächste Generation des Telltale-Adventures. Also wir sind ja auch ehemalige Telltale-Leute bei Atok Studios. Und, das habe ich vorhin erst gelesen, das sollte ursprünglich eine Live-Action-TV-Serie werden.
Mhm.
Ne, so eine Superhelden-Comedy-Serie. Dann haben sie gesagt, nee, komm, lass mal ein Videospiel draus machen und Preise gewinnen. Dispatch auf Platz 7, auf Platz 6. Und auch da hätte ich nie gedacht, aber es war bisher noch nicht in der Liste. Und bevor es gar nicht drin ist, irgendwo muss es ja kommen. Assassin's Creed Shadows.
Ja, ist auch wieder, ne? Also Platz 6 und Foreshadowing, auch der danach darauffolgende Platz 5, sind wieder das beste Beispiel. Du schaust in die Kommentare und dir weht halt sehr viel negativer Wind entgegen. Na, das ist ein doofes Spiel, doof. Aber in solchen Auswertungen siehst du dann, die Leute mögen Assassin's Creed nach wie vor. Und sie mögen auch Assassin's Creed Shadows sehr.
Mhm.
Was ja durchaus ein Spiel war. Ich habe dem ja eine vergleichsweise hohe Wertung gegeben. Ich glaube, es war irgendwie 87 oder so. Ich weiß gar nicht auswendig, aber es hat auf jeden Fall eine hohe Wertung bekommen, weil ich es einfach fantastisch fand. Gerade nach einem Valhalla, dass es wieder so zurückfindet zu den in dem Sinne Wurzeln der Serien, auch wenn das wie so ein Marketing-Sprech klingt. Aber es ist ja wirklich, du spielst eine Assassinin. Du bereist eine wunderschöne Open World, das konnte Ubisoft ja schon immer. Ich fand auch Yasuke, den zweiten Charakter, den Samurai, das war auch eine sehr coole Dualität, auch die Art und Weise, wie er inszeniert wurde, war cool gemacht. Das Einzige, was das Spiel halt nicht hatte, war ein vernünftiges Ende für sie, für Naoe, die Assassinen. Das haben sie dann mit dem Awaji-DLC nachgereicht. Und jetzt ist das, glaube ich, insgesamt, es ist wirklich ein extrem schöne, gute Samurai-Erfahrung. Ob es besser ist als Yotei, ich glaube, da streiten sich die Geister, gerade auch in der Story. Also die Story ist gut, aber Yotei ist vielleicht noch ein bisschen konsequenter. Aber so oder so sind beides. Es war ein gutes Jahr für Leute, die gerne eine Shinobi- oder Samurai-Fantasie ausleben wollen.
Ja, und es war auch kein, also anscheinend, man muss immer ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, weil Ubisoft veröffentlicht keine Verkaufszahlen für dieses Spiel. Es gibt aber einerseits Plattformen, so ein Gamalytic oder sowas, die Steam-Verkaufszahlen schätzen und da kommt man auf eine gute Million Mal, die sich Assassin's Creed Shadows verkauft hat. Also das ist schon mal nicht so schlecht. Und es gibt zwei offizielle Ubisoft-Zahlen über die Gesamtverkäufe der Assassin's Creed-Serie. Einmal aus dem Jahr 2022. Damals hieß es 200 Millionen Mal verkauft, die ganze Serie, alle Spiele. Im Jahr 2025, ich glaube im Oktober oder November letztes Jahr, hieß es, die ganze Serie hat sich 230 Millionen Mal verkauft. Wir reden also von 30 Millionen zusätzlichen Verkäufen im Zeitraum von 2022 bis Ende 2025. Und da sind nur zwei Spiele erschienen, nämlich Mirage und Shadows. Ein Teil davon werden auch nochmal alte Spiele sein, die sich da nochmal nachverkauft haben, dass Leute gesagt haben, hey, lass mal in Valhalla nochmal ausprobieren oder so. Oder irgendwie kann er Black Flag kaufen, bevor es Remake Master kommt, und damit ich nachgucken kann, was Ubisoft dann alles in Sand setzt. Weiß ich nicht. Aber ein Gutteil dieser 30 Millionen zusätzlichen Verkäufe werden auch diese neuen Spiele gewesen sein. Und das ist keine Katastrophe für Ubisoft. Ja, muss man inzwischen schon so betonen. Keine Katastrophe für Ubisoft, weil das kann man nicht mehr so oft, den Satz sagen. Auch Yves Guillemot würde das gerne mal wieder sagen. So, das war Assassin's Creed Shadows auf der 5. Dann mach gleich weiter, die mir mit Platz, auf der 6, Entschuldigung, dann mach gleich weiter, die mir mit Platz 5, nämlich Battlefield 6.
Ja. Auch da, es ist ein Spiel, das von der eigenen Community sehr stark kritisiert wird. Auch in vielen Punkten zu Recht, muss man sagen. Es gibt im Detail viel, was Battlefield 6 besser machen muss. Aber wir haben es ja auch im Test schon als das betitelt, was es in meinen Augen auch ist. Nämlich ein extrem starkes Fundament. Gerade nach 2042, das Spiel kam raus und hat für die Leute viel von der Magie wiederbelebt, die in Battlefield 3 und Battlefield 4 noch hatte. Auch da wieder, ne, diverse Debatten über Mapgröße und so weiter und so fort. Aber du merkst eben an der Wertung jetzt hier auch, an dem Rating, insgesamt sind die Leute trotzdem zufrieden damit, dass sie mal wieder einen richtig schönen Battlefield-Shooter haben, in dem sie viel Zeit verbringen können. Und ich meine, ich habe jetzt auch 130 Stunden, das ist bei einem Battlefield halt so, ja, du hast jetzt gerade mal die erste Season angefangen zu spielen. Wenn es dann am Ende keine 1000 werden, sondern nur 500, ist das ja immer noch sehr viel Spielzeit, die man reingesteckt hat. Und ich bin sehr neugierig, in welche Richtung das Spiel noch geht.
Auch ein Riesenverkaufserfolg gewesen für EA. Ja. Und ich weiß, Verkäufe heißt nicht Qualität, aber das hat sich alleine in der Release-Phase 7 Millionen Mal verkauft, war das bestverkaufte Spiel in den Vereinigten Staaten letztes Jahr. Und man munkelt, also Marktforschungsfirmen, die sich damit beruflich beschäftigen, munkeln in ihren teuren Berichten von bis zu 20 Millionen Verkäufen von Battlefield 6.
Ist ja auch so ein interessantes Statement, weil 2042 da war ja, das ist ja nur deshalb so schwierig erschienen, weil sie nicht mehr daran geglaubt haben, dass die klassische Battlefield-Formel sich so gut verkaufen kann. Ja. Deswegen wollten sie erst in eine andere Richtung und jetzt, dass da ist, so klassisch, wie es nur sein kann. Und siehe da, die Leute, es gibt noch immer einen Markt dafür.
Ja, weil es halt auch mal wieder eine klare Vision ist. Ne? Ja. Das ist halt ein Spiel, von dem sie klarer kommuniziert haben und offensichtlich auch klarer wussten, in welche Richtung sie gehen wollen. Und das ist immer gut. Klare Vision ist immer gut. Keine Ahnung, wo man hin will, immer schlecht. Mhm. Ja. So, das war die 5 auf der 4 und jetzt aber doch tatsächlich ein Beliebtheitsplus nochmal von 1% Umfrageteilnehmer, 20 Stimmen ungefähr in dem Fall, steht ein Spiel von ehemaligen Battlefield-Entwicklern, nämlich Ark Raiders.
Ja, auch so ein Spiel, wo wir uns zuerst gedacht hatten, puh, wer braucht es denn noch? Ist doch gut übersättigt jetzt. Braucht es wirklich noch einen Extraction-Shooter? Na, mal schauen. Und dann ist es ja komplett durch die Decke gegangen. Aber eben auch ein Stück weit durch die Besonderheit, die es hat, weil es spinnt ja durchaus sehr interessante Geschichten innerhalb dieser Lobbys, die da entstehen. Und es hat sich ja dann sehr, sehr schnell nach Release rauskristallisiert, dass sehr viele Leute das gerne als Pazifisten spielen. Also dass es ihnen gar nicht so sehr darum geht, da irgendwie jetzt Kills zu farmen oder so, sondern dass sie viel mehr Spaß damit haben, irgendwie sich in der Gruppe zu versammeln, zusammen zu tanzen und zu singen oder keine Ahnung was, in Schlange zu stehen, um ein Item einzusammeln oder so. Also da sind wirklich sehr, sehr, sehr schöne einfach Community-Stories entstanden, die ich persönlich, also zum Spielen, nicht so cool finde, weil ich mag es dann eher drauf zu ballern. Und dann kommt man natürlich auch in Lobbys, wo die Leute dann eher ballern und dann, ja, geht das Ganze einfach anders aus. Aber es ist halt sehr cool zu sehen, wie so ein Spiel einfach von unterschiedlichen Spielertypen wahrgenommen und auch erforscht wird.
Ich würde mal spekulieren, der Erfolg ist auch so ein bisschen ein Mix aus Zufall und Absicht oder beziehungsweise aus bei Design, ja, weil das Spiel ist unglaublich durchpoliert, von vorn bis hinten. Es kam raus und ist auch ein Statement, ja, wie fertig im positiven Sinne ein Spiel sein kann. Ja, und wie fair auch ein Spiel sein kann. Was ist ja eigentlich, das hast halt einen Eintrittspreis, aber die, es ist kein Spiel, das dich halt wirklich die ganze Zeit nur dazu bringen will, irgendwie Echtgeld auszugeben. Also das ist der Part bei Design. Es ist ein sehr gut gemachtes Spiel. Es läuft auch sehr rund. Aber auf der anderen Seite glaube ich, das, was es, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Absicht war oder vielleicht war es auch Absicht, aber normalerweise in Extraction-Shootern ist es immer eine gute Idee, auf den anderen zu ballern. Und es ist ja wirklich in dem Fall so, dass sie auch, also ich glaube, diese ganze Sozialdynamik, die es auch im Streaming so interessant macht für Streamer, dass du diese Ambivalenz hast, ist die andere Person jetzt feindselig oder nicht, rührt auch erst daher, dass es oft gar nicht so sinnvoll ist, auf andere Spieler zu schießen. Ja, weil der Loot, den die fallen lassen, bringt dir gar nicht so viel verglichen mit dem, was es dir bringen würde, zusammenzuarbeiten, um zum Beispiel so einen riesigen Mother-Roboter da platt zu machen. Und das ist was, kann halt Zufall sein, vielleicht war es auch Absicht, aber das hebt es halt im Design auch von anderen Extraction-Shootern halt hervor, dass es sehr viel diverser ist in dem, was belohnt ist und was nicht belohnt ist, ja.
Was auch super spannend ist, ist die Kurve, die es ja eingeschlagen hat. Also normalerweise ist es ja so, dass das erste Wochenende nach Release irgendwie so der Peak ist von Spielerzahlen. Und Ark Raiders hat es ja, glaube ich, sogar mehrfach hintereinander geschafft, das an dem Wochenende da drauf nochmal zu steigern.
Ja.
Weil es hat sich einfach durch Social Media sehr, sehr stark einfach verbreitet. Und der Hype ist einfach noch größer geworden. Und Leute waren so, oh, was passiert denn da? Das will ich irgendwie auch.
Sind auch, jetzt noch fast 300.000 Leute oder was live, nur auf Steam. Und bei einem Battlefield hast du 30.000 oder 50.000. Also das ist schon krass, ja.
Ja. Meine Lieblings-Ark Raiders-Erinnerung, ohne es gespielt zu haben, ist der Kollege Felix Rick, der mir am Tisch gegenüber sitzt und irgendwann meinte, Scheiße, Micha, ich muss mein Huhn upgraden. Wenn man noch diesen Hahn hat.
Das ist aber Scrappy. Auch wichtig. Ja, und er hat auch wichtig. Hüte. Er hat einen Cowboy-Hut, er hat einen Astronautenhelm, kleinen Eimer. Das hat mich auch wieder fast gekriegt mit meinem Echtgeld.
Okay. Keine Hüte mehr.
Keine Hüte.
Keine Kleider mehr in Spielen. Das ist alles gefährlich. So, das war Platz 4 mit Ark Raiders. Auf Platz 3 steht ein Spiel, was, also da wäre es ein Desaster, wenn das nicht in den Top 5 wäre bei einer GameStar-Umfrage, nämlich Anno 117 Pax Romana. Ein Spiel, bei dem es sehr unfair ist, es direkt zu vergleichen mit einem Anno 1800 nach irgendwie X Seasons, ne, was natürlich ein viel größeres Spiel ist. Aber es ist ein so schön gemachtes, hochwertiges, jetzt mal abgesehen von diesem KI-Artwork, was sie irgendwie versehentlich drin gelassen haben, das, ne, sollte nicht passieren, ist aber halt leider passiert. Aber ein hochwertig gemachtes, so mit Details vollgestopftes Aufbauspiel im alten Rom. Wundervoll. Aber halt jetzt an dem Punkt, wo es verglichen wird mit Anno 1800, weil wenn man auch in die Spielerzahlen guckt, sind die von Anno 117 inzwischen niedriger als die von Anno 1800 wieder. Also die Leute sind wieder aus Anno 117 raus, sind wieder rüber in das doch größere Anno 1800. Wahrscheinlich wäre zumindest meine Spekulation, weil mehr drinsteckt und sie jetzt warten, dass bei Anno 117 halt mehr kommt an DLCs und Co. Wohlgemerkt, auf den PC bezogen, Anno 117 ist ja auch noch auf mehr Plattformen erschienen, zum ersten Mal auch zu einem Anno-Release direkt für die Konsolen. So, aber fragst du mal, ich habe das sehr gerne gespielt, ich hatte da meine Freude dran, ist aber immer so, ich spiele jedes Anno zum Release, habe da meine Freude dran und dann warst du es auch wieder, aber passt.
Dann fängt es an zu schneien und macht das Spiel kaputt.
Oh nein, dieses Weihnachts-Event, das wer ist so auf lustig, die Idee gekommen? Wer ist auf die Idee gekommen, ein Weihnachtsevent mit Schnee zu, also allein schon ein Weihnachtsevent zu machen in einem Römeraufbauspiel mit Schnee, der dir, durch den du nicht durchgucken kannst und den du nicht abschalten kannst?
Das ist großartig. Absolut großartig.
Es war an einfach Weihnachten.
Nur, ja, an Weihnachten soll man ja auch keine Videospiele spielen, sondern mit der Familie Zeit verbringen. Es war einfach ein Statement. Ja,
also das ist wirklich die Marketingaktion des Jahres gewesen. Wer weiß, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr an dieser Umfrage teilgenommen habt und hier Stimmen verteilt, hättet ihr Anno gewählt, wenn es diesen Schnee nicht gegeben hätte, wäre es dann noch höher gelandet. So. Hat es leider nur für Platz 3 gereicht mit dem Schnee. Auf Platz 2, aber mit deutlichem Vorsprung auf Anno, nämlich 11% der Stimmen mehr steht. Da ist es endlich Claire Obscure Edition. Claire Obscure Premium Edition 33. Nein, Claire Obscure Expedition 33.
Mit 33%, 33,5.
Stimmt.
Abstimmen, aber ich fand das lustig.
Aha. Stimmt, 33% der Stimmen für Expedition 33. Ja, was soll man zu Claire Obscure noch sagen, was noch nicht gesagt ist?
Ich kann stundenlang über Claire Obscure reden. Das ist wirklich so, ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so ein Spiel erleben werde, das mich emotional einfach in so viele kleine Stücke reißt und wo ich kann bis heute, wir haben mal einen Podcast, glaube ich, aufgenommen, wo im Hintergrund so ein bisschen auf den Bildschirm nochmal das Intro lief oder die Anfangssequenz von Claire Obscure, und ich musste mich so zusammenreißen, da nicht loszuheulen, weil mich dieses Spiel einfach so dermaßen berührt, weil es sind Charaktere in meinem Alter und es sind Charaktere, die einfach so gut geschrieben sind, so gut vertont sind. Ich habe es schon sehr oft gelobt, die Dialoge fühlen sich so natürlich an in diesem Spiel, weil sich die Charaktere auch hin und wieder mal unterbrechen und nicht immer so warten, bis der andere fertig ist, wenn sie irgendwie aufgebracht gerade sind. Es fühlt sich einfach so menschlich, so echt an. Und dann spricht dieses Spiel einfach Themen an, die glaube ich, jeder von uns irgendwo nachfühlen kann. Aber es sind auch keine einfachen Themen, sind auch keine einfachen Fragen, die da aufgeworfen werden. Es ist halt sehr, sehr viel so, sehr nuanciert. Und es ist auch das, was ich an Stories wie Silent Hill 2 zum Beispiel sehr schätze. Einfach so dieses sehr, sehr menschliche und auch sehr unangenehme Fragen, die so reinbohren, so ein bisschen Salz auf die Wunde streuen, aber mit so viel Verständnis da dran gehen, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein. Und das macht mich einfach komplett fertig. Ich kriege Gänsehaut beim Sprechen. Ich freue mich mega auf das Konzert. Die gehen jetzt auf Konzert, weil der Soundtrack, meine Güte, was ein geiler Soundtrack. Das war, ich glaube, Alicia, das Lied, war mein meistgehörtes Lied auf Spotify letztes Jahr. Ich habe es wirklich rauf und runter gehört. Es ist fantastisches Spiel.
Von einem Komponisten, den sie irgendwie auf Soundcloud aufgetan haben, der vorher noch nie irgendwie sowas Großes gemacht hat. Wahnsinn, oder? Was eine Geschichte.
Der könnte auch jetzt aufhören, der könnte quasi für den Rest seines Lebens Masterclasses verkaufen, wie er das gemacht hat, und das wäre er ausgesorgt, ja.
Ja, ja. Entwickelt von einem Game Director, der vorher bei Ubisoft war, aber sagte, bei Ubisoft wäre es zu anstrengend gewesen, dieses Spiel zu machen. Das ist ja auch eine Aussage, so wie die AAA-Industrie jetzt sich auf Ubisoft bezogen. Aber wie schwierig es ist, die AAA-Industrie inzwischen zu lenken, weil sie halt so ein träger Dampfer ist, der auf seine großen Marken setzt und sehr wenig Experiment wagt. Umso schöner. Claire Obscure, Expedition. Ich sage immer Expedition, weil es so französisch
Expedition,
ist.
Expedition, oui, oui.
Ja, Expedition 33 oder so. So, Claire Obscure, wundervoll. Das war aber nur Platz 2. Was kann da auf Platz 1 noch kommen? Was wurde noch nicht erwähnt? Pausiert kurz, denkt drüber nach, was es sein könnte. Es ist natürlich das Spiel, was bei den Game Awards gegen Claire Obscure nicht gewonnen hat in der Kategorie Bestes Rollenspiel, nämlich Kingdom Come Deliverance 2 mit 49,4% der Stimmen, fast der absoluten Mehrheit, knapp verfehlt, aber fast der absoluten Mehrheit auf Platz 1 als bestes Spiel des Jahres 2025.
Ja, ist auch, glaube ich, also wirklich, wenn man so Checkboxen machen müsste, GameStop Community, also kannst du quasi alle Häkchen setzen.
Ja, so Surprise Pikachu-Meme hier einfügen.
Ja, genau. Ein riesiges Open-World-Rollenspiel, das fast alles besser macht als der auch schon sehr gute Vorgänger. Es ist eine unglaublich tolle Mittelalterwelt mit unglaublich spannenden Quests, viel Entscheidungsfreiheit, Charakteren, die im Gedächtnis bleiben, einem Humor, der voll ins Schwarze trifft bei vielen Leuten. Also durch und durch ein tolles Rollenspiel. Und auch da wieder, ne, von Warhorse, die ja bewusst auch sich manchmal oder am Anfang als Antithese positioniert haben zu den ganzen vielen großen Konzernen, auch wenn sie mittlerweile zu Embracer gehören. Aber es ist einfach auch eine sehr schöne Erfolgsgeschichte zu sehen, was aus dieser neuen, also quasi im Gesamtkontext neuen Marke dann nach über 10 Jahren geworden ist. Ja.
Ja, ich bin extra nach Kuttenberg bzw. Kutná Hora gefahren in Tschechien, weil ich letztes Jahr im Urlaub war in Prag, und meine Freundin meinte dann so, ah ja, da kann man auch so Ausflüge machen in so ein Mittelalterstädtchen, das heißt irgendwie Kuttenberg. Und ich so, ach, Kuttenberg. Ja, lass doch da hinfahren, einfach ohne Grund. Und natürlich ist da alles vermarktet mit Kingdom Come Zeug und du kannst Reisebroschüren von der tschechischen Tourismusbehörde dir holen für Kingdom Come Touren und irgendwie solche Sachen machen. Ich glaube, Steffi aus unserem Redaktionsteam hat das auch gemacht. Ganz wundervoll. Man erkennt es wirklich wieder. Also du erkennst die Gebäude wieder, die man auch im Spiel sieht. Also nicht alle natürlich, weil ein bisschen was haben die da auch noch gebaut, aber es ist schon sehr cool. Also ein tolles Rollenspiel. Und was ich bei Kingdom Come nochmal hervorheben muss, ist einfach die Sandkastigkeit der Welt, weil diese Weltsimulation, ne, wo du Diebstahl begehen kannst, aber wehe, dich entdeckt einer, dann stehst du halt am Pranger. Ne? Also nicht einfach diese kulissenhafte Open World, wie sie es anderswo vielleicht gibt, sondern dass tatsächlich Dinge in der Welt interagieren und passieren, bis dahin, dass du irgendwie einen Ausrüstungsgegenstand auf den Boden schmeißt und es kann passieren, dass zwei Leute kommen und drüber streiten, wer ihn aufheben darf. Solche Sachen. Also eine nicht nur ein tolles Mittelalter-Rollenspiel, sondern auch eine Weltsimulation, eine so weit wie möglich glaubwürdige. Das ist schon richtig cool. Ne? Und ein, auch wenn alles tolle Spiele sind hier in dieser Top 10, auch ein verdienter erster Platz. Insbesondere bei einer GameStar-Umfrage. Wir können ganz schnell abhandeln, wer die beste Umfrage, wer die Umfrage nach den besten DLCs und Add-ons gewonnen hat, nämlich Kingdom Come Deliverance 2. Mit der beste, also alle drei DLCs zu Kingdom Come Deliverance 2 sind auf den drei Bestplätzen dieser Umfrage gelandet. Der beste darunter ist Legacy of the Forge. Was ich sehe, dass also den auf Platz 1 zu wählen, das hat auch so was Deutsches, ne? Da eröffnet man eine eigene Schmiede, ist ein eigenes Unternehmen, da hat man was. Ne?
Der Handwerkerbetrieb.
GmbH. Ja.
Genau, ja. Immer eigenes Unternehmen, da hast du immer Kunden, Schmiede werden immer gebraucht.
Ja. Ja, ja.
Ne? Also das ist super. Der erste Nicht-Kingdom Come-DLC ist dann auf Platz 4 Assassin's Creed Shadows Clown von Araji. Den haben wir gerade auch schon angesprochen. So, wir haben noch zwei Kategorien auszuwerten. Nämlich eine, da werde ich jetzt einfach von Platz 6 bis auf Platz 1 alles vorlesen, was da drin war. Nämlich die besten Remakes und Remaster. Die beginnen auf Platz 6 mit einem billigen japanischen Abklatsch von Clair Obscur, möchte ich fast sagen. Nee, okay, dafür hatet ihr mich. Nein, Spaß.
Auf Platz 6,
Final Fantasy VII Rebirth. Ja, das größte aktuelle Remake-Projekt geht in die zweite Runde. Auf Platz 5 haben wir Warhammer 40k Dawn of War, die Definitive Edition. Das fand ich sehr verwunderlich, aber viele Leute haben noch große Gefühle für Dawn of War. Wir haben auf Platz 4 Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Auf der 3 Stronghold Crusader Definitive Edition. Jedes Stronghold ist auch so ein GameStar-Ding mit Boxen. Ja. Ankreuzen, jedes Stronghold, was irgendwie erscheint, muss es irgendwo in eine Bestenliste schaffen. Wir haben auf der 2 The Last of Us Remastered, was gleichzeitig der The Last of Us 2 Remastered, Entschuldigung, was gleichzeitig der PC-Release von The Last of Us 2 ist. Also das erste Mal, dass man das spielen konnte auf dem PC. Das heißt, sehr schön für alle, die es bisher noch nicht erleben konnten auf der PlayStation. Und auf Platz 1, natürlich, da ist es The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Der Shadow Drop des Jahrhunderts. Letztes Jahr gewesen.
Und der wahrscheinlich die Fallout-Remaster-Gerüchte für die nächsten 30 Jahre entfachen wird. Ja. Weil jetzt ist es einmal möglich gewesen, jetzt kann es immer möglich sein.
Stimmt, ja. Aber sie müssen es machen. Fallout 3 Remastered muss einfach passieren. Und dann New Vegas.
Ja.
Ja. 30% der Stimmen auf das Oblivion Remaster. Hast du, Demi, noch Worte zum Metal Gear Solid Remake?
Ja, es ist ja ein optisch extrem beeindruckendes Remake und auch ein gutes. Ich hätte mir halt gewünscht, dass sie die Chance, es wirklich komplett neu zu entwickeln, auch nutzen, um interessante neue Sachen damit zu machen. Es ist halt wirklich eine 1:1 Rekonstruktion des Originals, auch mit den gleichen Voicelines. Das heißt, wenn man das Original schon 1000-mal durchgespielt hat, so wie ich, wird man da nichts Neues mehr finden. Das fand ich ein bisschen schade für das erste Metal Gear seit 10 Jahren. Aber das ist was ganz Persönliches. Wer Snake Eater oder Metal Gear Solid 3 noch nie gespielt hat, ist so ein toller Einstieg in die Serie. Das ist der perfekte Einstieg dafür. Ja.
Ja. Bei Final Fantasy VII kann ich nur noch sagen, Selbsthilfegruppe Opfer des Open-World-Trends, Nummer, habe ich Zahl vergessen. Weil tolle Welt, super krass gebaute Welt, gab es ja auch früher schon natürlich diese Welt, die man bereisen konnte, aber gefüllt mit dem, womit man heute halt Open-Worlds füllt. Wenn man sie nicht wie Mafia einfach direkt als Kulisse nur begreift, nämlich sich wiederholenden Standardaufgaben mit diesen Türmen und sowas. Also, wieso? Plus, was ich bei Final Fantasy so, nicht jetzt schlimm finde, weil ich kenne halt das Original ist, aber ich finde, man muss das Alte schon kennen, um das Neue wirklich zu verstehen, weil sie diese in der Story diese Multiversumskiste aufmachen und du, wenn man da nicht wirklich weiß, worum es im ursprünglichen Final Fantasy VII ging, ist es sehr schwer, dem zu folgen. Also, ne, das sei vielleicht noch mitgeschickt, falls ihr jetzt überlegt, Final Fantasy VII Rebirth zu spielen, was trotzdem toll ist, auf jeden Fall. So, letzte Kategorie, zu der wir kommen, ist der persönliche Geheimtipp. Nicht von uns, sondern von euch. Es war möglich, nochmal Spiele anzumerken, die man vielleicht an anderer Stelle nicht gewählt hätte, weil sie nicht so gut waren oder weil sie nicht jetzt unbedingt die besten waren. Und man trotzdem sagt, das ist mein persönlicher Tipp an alle, die Videospiele lieben. Da haben wir einen geteilten ersten Platz, musste auch nicht jetzt aktuell erschienen sein, einen geteilten ersten Platz mit 3 Spielen, nämlich Megabonk, dieses Vampire Survivors in 3D. Und jetzt
auch
sagt ihr,
Riesenphänomen.
Ja, genau, riesig geworden tatsächlich. Jetzt sagt ihr, wie kann der behaupten, es sei Vampire Survivors in 3D? Das habe ich gar nicht ich gesagt, das hat der Entwickler gesagt. So heißt das Entwicklertagebuch von Megabonk. Ich mache Vampire Survivors in 3D. So, war der offizielle Titel. Einfach Bullet Heaven mit so Low-Poly-PlayStation 1-Charakteren. Dieses skateboardende Skelett oder so, mit dem man da rumfährt, wundervoll. Und auf Platz, ebenfalls auf Platz 1, und da können wir uns gut wiederfinden als Journalisten, News Tower, ein Nachrichtenimperium aufbauen, von der Regierung unter Druck gesetzt werden, kommt bei uns jetzt seltener vor, muss ich offen sagen.
Aber hier Drohungen von der Mafia.
Ja, haben wir jeden Tag.
Ja, ständig. Ständig ruft hier die Mafia an,
ja,
und sagt, die Old Country war
Georg,
gut. Ne?
Ja.
Ach, diese Mafia wieder. Ja. So, News Tower, super Spiel. Auch genau wie Megabonk sehr viel gestreamt worden. Also auch so ein Twitch, ja, kann man sagen, ein Phänomen gewesen. Das dritte Spiel auf dem ersten Platz ist eins, was wir schon kennen seit ein paar Jahren. Das ist Factorio. Und ich wette, da hat sich einfach Human mit 5 Accounts angemeldet oder wie was, um das ganz oft da reinzuwählen.
So. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass es hier bei den Geheimtipps so weit vorne ist. Also wenn ich mich an die richtig erinnere, an die letzten Jahre, dann kommt Factorio immer wieder vor.
Ja, also das
genauso wie das nächste Spiel.
Genau, und das nächste Spiel auf Platz 2, also das war ein dreigeteilter Platz 1 der persönlichen Geheimtipps mit Megabonk, News Tower und Factorio. Auf Platz 2 steht ein kleines Indie-Game, was hin und wieder mal in den Listen auftaucht, wenn Games eine Umfrage macht, nämlich The Witcher 3.
Da ist es.
Da ist es, da habt ihr es wieder
so
geschafft.
Das ist Trollerei, dass Leute es einfach nur reinschreiben, damit es auch wieder auftaucht in der Liste. Ja,
es hat es leider nicht auf Platz 1 geschafft, also ne? Da müsst ihr euch mehr anstrengen.
Mein persönlicher Geheimtipp ist The Witcher 3. Kennt kaum jemand, aber ja.
Ja, das ist super. Ja, klar. Ja, das sind all die Accounts von Fabian Döhler, mit denen das dann immer reingewählt wird. Wundervoll, The Witcher 3. Geralt von Riva hat es wieder geschafft. Und das war's. Wir sind durch.
It's a wrap.
Aber wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Nächstes Jahr könnte The Witcher 3 tatsächlich mit dem neuen DLC einfach wieder drinstehen, offiziell.
Wenn was dran ist, ja.
Ja, dann hättet ihr tatsächlich, wenn nochmal was passiert bei The Witcher 3, wenn das wirklich stimmt, hättet ihr eine offizielle Chance, dann darf es aber nur in der Add-on-DLC-Kategorie antreten.
Ja.
Ne?
Aber dann auch, ein Jahr drauf kommt dann der Switch 2-Release von dem DLC und dann ein Jahr drauf kommt The Witcher 4 vielleicht und dann
das Witcher Remake nochmal vom ersten Teil. Also es gibt, ich glaube, wir haben noch nicht das Ende gesehen von The Witcher.
Ja. Jede Menge Geheimtipps.
Ja. Games So, vielen, vielen Dank, dass ihr beide euch so viel Zeit genommen habt, um durch diese wundervolle Liste durchzugehen. Ich finde sie ganz toll. Also es waren wirklich viele Überraschungen drin, viele auch zu Recht nachvollziehbare, ja, wie soll man sagen, Abstrafungen, ne, auch was große Namen angeht und von Serien, wo man sich mehr versprochen hätte. Also bin sehr happy einfach. Und ihr habt es gut gemacht. Gut abgestimmt, gut gewählt. So ist es. Demokratie
dachte,
funktioniert.
Du sagst zu uns gerade, habt ihr gut gehabt, danke. Über die Spiele zu.
Ja, danke. Nathalie, das hast du gut gemacht.
Dankeschön.
All deine 2000 Accounts, die hier abgestimmt, über 2000 Accounts, die hier abgestimmt haben, haben das perfekte Ergebnis an Spielen abgestimmt.
War aber ganz schön viel Arbeit, muss ich sagen. Also 2000 Mal sich neu irgendwo anmelden. Puh, mir gingen auch langsam die Ideen für so E-Mail-Namen aus.
Ja, wie die Leute, die bei unseren Adventskalender spielen, mitmachen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir beschließen es für diesmal. Nochmal vielen Dank, Demi, vielen Dank, Nathalie. Vielen Dank an alle, die uns zugehört, zugeschaut und bei dieser Umfrage mitgemacht haben. Wir lieben euch alle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Meet Morgan Jones. Morgan is about to step into a world unknown to most, thanks to Progressive's Renters Insurance, a place of fresh linens and turndown service. You see, Morgan temporarily vacated her apartment and has gone to a hotel because a pipe burst in her apartment, a pipe that made her sense of reality and apartment ceiling all come crashing down. Luckily, Morgan checked into Progressive's Protection Zone. Get a quote at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers.